Hast du dein Handy ausgemacht?
Wie oft denn jetzt noch? Ich mache mein Handy nicht aus. Mein Handy ist immer lautlos.
Ja, ist bei mir auch. Meine Eltern beschweren sich ständig, dass sie mich nie erreichen.
Hä? Kriegst du
Und
nicht mit, wenn es
weil
lautlos
ich nie mitbekomme, dass mich jemand anruft.
ist?
Man hat sich irgendwie angewöhnt, dass man ständig auf sein Telefon guckt und dann kriegt man halt mit, dass vor 3 Minuten jemand einen angerufen hat. Und dann ruft man halt zurück, aber da ist halt schon, da haben die Leute halt schon 30 Sekunden gewartet, dass es piept, ne?
Okay, mein Handy ist nicht auf lautlos, mein Handy ist immer auf Vibration, sagen wir es so. Also ich krieg's mit, wenn jemand anruft. Außerdem vibriert auch das Ding an meinem Arm. Und dann sehe ich, wer dran geht. Aber wenn du hier rangehst, dann redest du über das Ding und das ist dumm.
Das ist so ein bisschen. Warte, meine, deine Apple Watch meinst du?
Ja, der Atlas gelandet, der Atlas gelandet.
Hast du mal Knight Rider geguckt? Eigentlich ist extrem viel aus dieser Serie schon wahr geworden. Also ich weiß nicht, diese Afro-Frisuren bei weißen Leuten kommen wahrscheinlich nie zurück, aber dass du über deine Armbanduhr dein Auto anrufst und dein Auto mit dir spricht und dann du wie Michael Knight sagen kannst, Kid, fahr vor, und dann fährt das Auto von alleine vor die Eingangstür und holt dich dort ab. Das ist ja schon ohne weiteres möglich, ne?
Prinzipiell. Also.
Dann, wenn das hätte gehen können, dann hätte sich vielleicht mein Auto von alleine bei mir gemeldet, dass der Bus es gestriffen hat. Willkommen bei Akronymisierbuch.
Folge
der,
was?
Dem Buch? Dem Tech-Buch-Empfehlungspodcast.
Jetzt verstehe ich, was du meinst.
Wir haben jetzt Feedback bekommen, nachdem wir das letzte Mal einen Haufen Bücher empfohlen hatten, dass wir ein ganz wichtiges vergessen haben.
Nämlich?
Nämlich das Haskell-Book.
Stimmt. Haskell-Book.
Ja, ich habe Podcast-Feedback über Signal bekommen vom Pharao. Der hat geschrieben, hier, empfehle doch mal das Haskell-Book. Also hier, du hörst es, ich habe es empfohlen.
Ist das gut? Also ich glaube, es ist gut. Ich habe es noch nicht gelesen.
Es ist ein gewaltig langes Buch und es redet sehr viel über Typtheorie und über die Sprache selber.
Kann man sich auch mal geben.
Kann man durchaus mal lesen. Wenn du jetzt Ambitionen hast, tatsächlich Haskell zu machen.
Also ich habe Ambitionen, mal mit Haskell was zu machen, ja. Und wollte immer mal einen guten Einstieg finden. Aber dieses Buch steht ja schon länger auf meiner Liste, dass ich da mal reinschauen möchte, beziehungsweise mal kaufen möchte und mal reinschauen möchte.
Ja, also wenn du es unbedingt kaufen möchtest, dann sag doch mal Bescheid, dann kann ich es dir vielleicht kaufen.
Interesse sei hiermit bekundet.
Ja, ansonsten haben wir noch anderes Feedback bekommen vom letzten Mal.
Wir haben eine Mail bekommen von dem MCN oder Magnesium, wie auch immer, genannt werden möchte. Und zwar hatten wir ja kurz drüber gesprochen, dass Piwik nicht mehr Piwik heißt, sondern Matomo.
Sonst ändert sich nichts.
Und dieses Rider-Framework kannst du jetzt, Matomo kannst du jetzt benutzen, als Matomo. Und wir haben es bloß mal kurz angeschnitten, es angesprochen und sind nicht wirklich auf die Hintergründe eingegangen. Und das ist wohl ein bisschen mehr ein kleinerer Clusterfuck, als wir gedacht hatten. Ich habe da mal kurz reingeschaut. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden. Aber Piwik hat sich wohl schon vor langer Zeit aufgesplittet in Piwik und Piwik Pro. Und
das habe ich, glaube ich, noch mitbekommen, ja.
Ich weiß nicht, wann das war. Okay, ich habe es gerade wahrscheinlich eben gelesen, aber wieder vergessen. Irgendwie 15 irgendwas rum, kann das sein?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch mal ganz kurz einen Piwik aufgesetzt.
Okay.
Und dachte mir, nee, ich bleib mal bei dem normalen Piwik, ja.
Ja, okay, aber da gab es wohl auch echt Probleme und also prinzipiell war das ja das Gleiche und die haben sich auch gegenseitig endorsed gehabt, bis da irgendwo Kommunikation so dermaßen gefällt ist, dass dem nicht mehr so war. Aber warum genau Piwik jetzt Matomo heißt und Piwik Pro nach wie vor Piwik Pro, habe ich echt nicht verstanden. Aber auf jeden Fall kann man da gerne mal ein bisschen nachforschen. Das ist wohl noch viel weirder, als man gedacht hat.
Wie sich Leute immer um Namen so streiten.
Ja, aber ich meine, das machst du ja einfach nicht einfach so. Du hast ja deinen Namen seit Jahren für so ein Projekt. Mhm. Den gibst du doch nicht einfach so her. Da verlierst du doch quasi die komplette Brand Recognition, um dieses Bullshit-Wort mal aufzugreifen.
Naja, Brand Recognition ist aber auch was du vielleicht nicht mehr haben möchtest. Manchmal ändern ja Firmen auch einfach so ihren Namen, weil ihre Marke verbrannt ist. So wie hier dieser, ich weiß gar nicht welcher Energieanbieter das neulich war, der vor ein, zwei Jahren die haben gesagt, okay, wir machen jetzt alles neu.
Da gab es diese Bullshit-Werbung, wo du überhaupt nicht wusstest, von wem das war.
Genau, und im Endeffekt haben die sich einfach bloß umbenannt, weil sie unbeliebt waren, weil sie ja noch Atomkraftwerke betreiben und so weiter und so fort.
Gibt's überhaupt einen beliebten Energieanbieter?
Nein. Also ich würde mich auch nicht wundern, wenn sich Facebook irgendwie nächstes Jahr umbenennt und dann irgendwie, das wäre krass. Das ist, irgendwie spiked gerade so einen
Facebook-Hate?
so eine Liste von Blogposts, wie lösche ich meinen Facebook-Account am besten?
Ich habe es auch eine Weile gemacht. Viel zu spät, meiner Meinung nach.
Also gibt es einen Ersatz für diese lokale Veranstaltungsempfehlungsfunktion?
Aber brauche ich auch nicht. Also ich habe vor 2 Jahren mal so einen nutzlosen kleinen Blogpost geschrieben von wegen On Quitting Facebook, von wegen, was mir fehlen würde.
Blog.Kilian.
Der ist jetzt nicht sonderlich gut. Und damals habe ich Facebook eigentlich nur benutzt, hin und wieder mal für den Messenger und vor allem für dieses Groups-Feature, weil die Cocoaheads Dresden hauptsächlich darüber kommunizieren, was mich sehr stört.
Ja, ich glaube, das hat man schon mal gehabt. Akronymisierbar berichtete.
Aber ich habe da seit jetzt den letzten Jahr mindestens Facebook vielleicht insgesamt 2-3 Mal offen gehabt, um einfach nur eigentlich zu schauen, ob meine Privacy-Stellungen auch wirklich so Lockdown sind, wie ich hoffe. Und vor einer Weile habe ich dann mich entschlossen, einfach mal den Account komplett zu löschen. Also nicht nur zu deaktivieren, sondern die Löschung zu beantragen, was wahrscheinlich darin endet, dass das Deleted Flag jetzt gesetzt ist und es einfach alles private geschaltet. Ja. Aber GDPR kommt ja jetzt in einem Monat. Da kann ich dann mal anfragen, hier, was gab denn ihr noch so an Daten?
Das ist auch was die Firmen tatsächlich bewegt.
Kann ich das eigentlich anfragen, ohne einen Account? Ich meine, die haben ja Daten von mir, also müsste ich rechtlich ja dazu in der Lage sein, anzufragen irgendwie.
Ja, es gibt halt auch viele Firmen, die dann einfach sagen, gut, okay, dann hören wir jetzt halt auf, Daten zu speichern, was auch eine schöne Sache ist.
Finde ich gut, ja. Genau das will ich ja eigentlich. Du bist im Fall von Facebook.
Ja, bei Facebook wird das wahrscheinlich nicht machen. Oh, ich sehe gerade, wo ich zum ersten Mal überhaupt in deinen Blog reingucke, 8. April 2017, akronymisierbar.
Ja, ich habe
einmal... Oder auf Englisch über deinen Podcast.
Mein Blog ist auf Englisch, ich kann nicht auf Deutsch schreiben.
Ja, ich habe auch meinen Blog irgendwie auf Englisch. Aber da habe ich bestimmt auch seit 2 Jahren... Acronymizable.
Jetzt liest nicht diesen Scheiß-Post, der ist auch nicht qualitativ hochwertig, so wie alles auf dieser Seite.
Gut, okay, lass mal das also sein.
Fast nicht mal die Inspiration.
Ja.
Oh Mann. Okay, nee, aber so viel erstmal zum... was haben wir noch im Follow-up? Mhm. Und zwar hatte ich ja letztes Mal über WIT-AI gesprochen, diesen netten Natural Language Understanding Service.
Das war das von Facebook?
Genau. Wie mir zu dem Zeitpunkt
bei Facebook sind,
noch... Genau, passender Übergang eigentlich. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht hundertprozentig klar. Aber das ist ja anscheinend wirklich die Engine, die Facebook nutzt, um Natural Language Understanding oder also NLU zu machen, auf Text in jeglicher Form. Da hat ja irgendwie jeder große Anbieter seine eigene Plattform. Bei Facebook ist es eben WIT-AI, was sie gekauft haben. Bei Google habe ich den Namen schon wieder vergessen. Bei Microsoft ist das Louis-AI. Amazon hat Amazon Lex, genau. Da auch der Name Alexa.
Alexa.
Genau. Das von Apple ist ja eh intern, also die Siri APIs kann man ja auf den Apple-Plattformen auch nutzen, aber das ist ja jetzt nichts Öffentliches, wo man irgendwie mit PaaS ansprechen kann. Und also WIT-AI ist tatsächlich das, was Facebook dafür alles nutzt. Und das ist auch, wie gesagt, immer noch ganz cool. WIT-AI ist eine coole Plattform, kann man was mit machen. Man kann auch mit den anderen was machen. Mittlerweile habe ich auch mit allen anderen mal rumgespielt, außerdem von Microsoft, weil ich komme einfach nicht klar mit Web-Interfaces von Microsoft-Produkten. Du blickst ums Verrecken nicht durch. Ich dachte schon, AWS war kompliziert, als ich das erste Mal durchsteigen wollte. Mhm. Aber Microsoft legt ihm ja noch eine Krone oben drauf, so ein Sahnehäubchen. Du meldest dich an, du hast keine Ahnung, was du eigentlich tust.
Ein bisschen mehr Komplexität.
Und das Beste, nachdem ich mich dafür angemeldet habe und überhaupt keinen blassen Schimmer hatte, was ich getan habe und irgendwie einen Test-Account für irgendwas hatte, für einen Monat, am nächsten Tag ruft mich jemand von Microsoft aus München an und fragt, wie ich mit dem Produkt zurechtkomme und ob ich irgendwie Fragen habe. Und ich soll mich bitte melden, wenn ich irgendwie Probleme habe. Ruft mich an!
Bist du rangegangen oder haben sie dir
auf den Weg gesprochen? Ich bin rangegangen, weil ich Nummer aus München, ja, keine Ahnung. Ich kenne Leute in München, wer ist denn das? So, ja, hier ist Microsoft Services, wir wollen ja quatschen über ihren Test-Account. Was?
Könnt ihr das mir ist doch mal, also.
Mit Mail zuspammen, so wie alle anderen auch.
Naja, die machen halt noch persönlichen, menschlichen Kontakt.
Ja, das war
sehr. Hab ich die Geschichte mal erzählt, wie ich irgendwie als 14-Jähriger meine erste Homepage gehostet habe?
Das Telefon-Support bekommen?
Und nee, aber ich habe mich dann irgendwann, wie hieß die Suchmaschine von Microsoft damals? MSN? MSDN? MSN?
Eins von den beiden. Ich glaube MSN. MSN.
Und habe ich mal dort gesucht und da war tatsächlich, da hatte irgendjemand handgeschriebene Rezension zu meiner Webseite geschrieben.
No way!
Ja, es war ziemlich witzig. Hendrik geht zwar noch zur Schule, spielt Gitarre, das mag diese Musik. Ich bin so, ach, das ist aber nett.
Das ist ja geil. Oh, warum ist sowas jetzt, also findest du
gibt's jetzt auch? Ich meine, das wird dann bloß halt von irgendeiner AI geschrieben.
Hoffentlich nicht von Microsoft Hey AI, sodass irgendwie ein Hate Speech zu deiner Seite.
Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich so eine Geschichte, ob ich sie jetzt simuliere, was dann da für ein Text stehen würde, aber ich glaube, das würde das Rating unseres Podcasts spontan irgendwie um ein paar Jahre umsetzen.
Nee, aber ich habe mich auf jeden Fall mit diesen ganzen Plattformen auseinandergesetzt und prinzipiell funktionieren die alle gleich. Also du gibst irgendwie deine Daten an, markierst dir halt dein Text.
Also du erschreibst erstmal so eine, du hast mir das das letzte Mal erklärt, du schreibst irgendwie so eine Liste an.
Genau,
also ich habe Beispielsätzen auf, markierst da Schlüsselwörter drin, trainierst irgendein Netz an und dann kriegst du quasi, wenn du einen Satz natürliche Sprache reinschmeißt, kriegst du irgendwie so einen Intent-Datenblock raus oder so.
Exakt das. Also du kriegst halt irgendwie, was auch immer du raushaben möchtest, also die meisten nutzen da entweder irgendwelche Intents oder Sentiments, die man da versucht rauszuziehen, aber prinzipiell bedeutet das alles das Gleiche, weil die Plattformen sind alle darauf ausgelegt, dass du irgendwie von der Idee her so ein Chat-Interface betreiben kannst. Ob das jetzt wirklich explizit ein Chat-Interface ist oder ein Assistent auf irgendeiner anderen Ebene, aber die sind alle in diese Richtung ausgelegt. Das heißt, irgendjemand gibt dir ein kurzes Textschnipsel mit einer Absicht oder irgendwas, was er getan haben möchte und du versuchst zu verstehen, was ist der Intent und was sind die einzelnen, nennen wir sie Entities, die heißen auch auf allen Plattformen anders, die du da rausziehen möchtest. Also, keine Ahnung, stelle einen Timer auf 12 Uhr, dann wirst du rauskriegen, das ist ein Intent für neuen Timer und auf Timer auf 12 Uhr gibt überhaupt keinen Sinn, aber Timer 12 Minuten oder sowas und du zerrst dann raus, 12 Minuten ist eine Zeiteingabe, Minuten und Minuteneinheit genau. Und 12, genau, und versuchst halt sowas da rauszuziehen. Und worüber ich letztens gestolpert bin, ist ein relativ neues Ding, das nennt sich snips.ai und die sind finden es kacke, dass es diese ganzen Plattformen gibt und die alle in der Cloud laufen, bei jedem großen Anbieter.
Haben die nicht ihren eigenen Cloud-Dienst auch noch mal am Laufen?
Die haben prinzipiell keinen Cloud-Dienst haben die am Laufen. Die haben eine Webseite, wo du in der GUI Dinge machen kannst. Aber was die machen, ist, die sind der festen Überzeugung, dass das ganze Zeug lokal laufen müsste. Und zwar der ganze Stack davon. Nicht nur die NLU-Engine, sondern auch die Automatic Speech Recognition. Also Sprache zu Text und Text zu Intent. Diese zwei Schritte sollen komplett lokal laufen. Und die haben da eine Plattform für hochgezogen. Also wie gesagt, keine Plattform, sondern die haben eine Seite. Du kannst ja auf deren Seite alles deine Beispielsample eintragen, sagen, welche Sprache soll das für die Automatic Speech Recognition unterstützen sie aktuell noch kein Deutsch, aber das ist für meinen Anwendungsfall noch nicht so relevant, weil ich generell nur an dem textbasierten Interface interessiert bin. Kommt aber bald. Diese NLU-Engine funktioniert richtig gut. Du kannst, wie gesagt, auf der Website antrainieren, kannst du dir den fertig trainierten Assistenten runterladen. Das ist einfach nur ein JSON-Paket, wo quasi alles drinsteht. Das ist auch nicht quasi wirklich was Trainiertes, sondern das sind einfach nur die Examples in deren Format gepackaged, wie es deren Software dann lokal wieder versteht und kannst dann lokal das Tool nutzen, was diese JSON reinfüttert, trainiert sich innerhalb von ein paar Sekunden, je nach Datenmenge, aber ich habe da relativ viel mittlerweile drin, also ich behaupte, das ist relativ viel, sieht auch aus nach einer guten Menge, funktioniert auch echt ganz gut und es geht in ein paar Sekunden durch und danach kannst du dem deinen Textbausteine hinwerfen, das wird komplett lokal auseinandergenommen und das funktioniert richtig, richtig, richtig gut. Die haben da auch ein bisschen drüber geblockt, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, auch deren Blog, auch wenn es leider ein Medium-Blog ist, was ich immer ein bisschen kacke finde, da können wir vielleicht irgendwann mal eingehen drauf.
Medium.
Genau, es ist so Medium von der Qualität der Seite her, aber der Blog ist cool. Und die schreiben so ein bisschen über ein Benchmarking, was sie gemacht haben und was für wie genau das aussieht, wie sie diesen Assistenten trainieren. Also ich kenne mich mit dem ML-Background da jetzt nicht ganz so gut aus. Manche von unseren Hörern bestimmt viel mehr und könnt ihr damit auch mal auseinandersetzen.
Wenn ihr wiederholender Hörer von Akronymisierbar seid und euch mit Machine Learning auskennt, dann sagt doch mal bitte Bescheid, wir würden uns gerne mit euch unterhalten.
Generell. Nee, aber die sind der Meinung, dass das sehr, sehr performant läuft, verglichen mit vielen anderen Sachen. Und zusätzlich ist der Bonus natürlich noch, dass das Ding kein Web-Request machen muss. Und das ist natürlich mit Abstand das Langsamste noch, was dazukommt. Und wenn man das auch noch außen vor lässt, dann läuft das richtig, richtig, richtig schnell. Und zwar, ich glaube, die Zahlen, die ich im Kopf habe, sind noch auf dem aktuellen MacBook, läuft, also die haben da so Beispiele für so ein Weather Intent, glaube ich, kriegst du in einer Millisekunde alles gepasst und auf einem Pi Zero, aus dem Raspi Zero, das ist ja auch echt so, also die Low-Level-Hardware, die man da noch mit hinschmeißen kann, läuft sowas auch in 200 Millisekunden durch und für Nutzer sind 200 Millisekunden immer noch voll okay. Ich meine, du machst ja sowas nicht on scale für tausende Leute auf einem Device, sondern prinzipiell dann halt, also worauf die halt abzielen, ist, dass du so ein Home Assistant auf Raspi-Basis dir selber hinstellst und der dann so eine Hotword Detection macht. Das heißt, du sagst irgendwie, hey, Snips in den Raum und der erkennt das und dann stellst du deine Query und das wird dann halt komplett lokal auseinandergenommen und nur der Request für, wenn, keine Ahnung, Wetterdaten gefetcht werden müssen, das wird dann halt abgeschickt. Aber ansonsten rührt da halt nichts das Internet davon, nichts.
Aber jetzt nochmal, das wirft jetzt die Frage bei mir auf, dass wenn ich mir damit jetzt meinen eigenen Homegrown Voice-Assistenten bauen möchte, dann bringt mir das wirklich bloß die Spracherkennung und die Intent Recognition, aber jetzt den tatsächlichen Assistenten muss ich schon noch selber bauen. Oder gibt es da irgendwie eine Plattform, wo ich so wie bei Alexa so Skills beschreiben kann?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich tatsächlich in deren Discord, die machen halt über Discord, mal nachgehakt, weil ich genau das auch nicht ganz verstanden hatte. Weil prinzipiell kriegst du ja, wie gesagt, bloß den Intent, wie du schon richtig meinst, raus. Die kam eine Liste von Community Scripts, soweit ich das verstanden habe. Und das baut alles auf diesem Home Assistant. Das ist auch ein cooles Tool. Können wir mit in die Show Notes mit reinpacken. Baut das alles
auf.
Ich glaube,
Home Assistant hat sogar einen Podcast.
Oha, das wusste ich gar nicht.
Wenn es das gleiche ist, woran ich gerade denke, müssen wir mal nachschauen.
Und darauf baut das alles auf und das nutzt das mit. Und da kannst du dir für die also für von bestehende Dinge alles mit reinladen. Für zum Beispiel diesen DVB/VVO Intent-Parser, den ich da noch mit reingeflanscht habe, was ich da nutzen möchte für meinen Telegram-Bot und für was anderes, was ich gerade versuche zu bauen. Da gibt's natürlich nichts vorgebaut. Das übernehme ich damit, aber das habe ich ja eh schon auf anderer Seite immer wieder gebaut. Das ist ja kein Problem. Aber klar, sowas muss natürlich auch mit dran.
Muss man die Intents? Ach nee, hängt jetzt wieder mit dem Assistant zusammen. Was mich bei ich hatte jetzt mal eine Zeit lang in Alexa, in Amazon Echo rumstehen. Das habe ich jetzt meinen Eltern vermacht. Was mich da genervt hat, wenn du so bestimmte Skills installiert hast, zum Beispiel Chefkoch oder Podcasts oder sowas, das hat ja nicht, die haben meistens nicht von alleine funktioniert. Du hast dann gesagt, hey Alexa, mal schauen, bei wie vielen Zuhörern das jetzt hier was auslöst. Hey Alexa, frag Chefkoch, wie ich so und so mache.
Ach so,
oder
okay.
Frag Podcasts nach so und so, hast du häufig gehabt. Oder manchmal hast du einen Skill hinzugefügt, dann hat dir erstmal bis wie in so einem Telefonmenü gewesen, dann hat Alexa plötzlich erstmal angefangen, dir irgendwie das Hauptmenü von unserem Skill vorzulesen und dir das zu erklären. Brauchst du natürlich irgendwie, weil du hast ja sonst keinerlei Angaben, wie das Ding funktioniert. Aber es ist jetzt nicht so, als ob sich das wirklich so anfühlt, wie so ein Star Trek Computer, dem du einfach irgendwas Grobes sagst, was du gerne haben möchtest. Ich hab mich schon richtig schwarz geärgert, wenn ich irgendwie 5-mal versucht habe, Alexa was zu erklären, was ich hören möchte. Es hat nie richtig funktioniert.
Was war dein Beispiel mit Alexa, mal spiel weiter, oder?
Ja, spiel weiter. Und dann kam Das Leben geht weiter von Rosenstolz. Oh. Und dann hab ich gesagt, Alexa, stopp. Und dann musst du 5-mal sagen, Alexa, stopp. Und dann kommst du irgendwie ein Depp vor, weil du nicht einfach stopp sagen kannst oder sowas. Dann musst du immer Alexa anfangen. Und dann sagst du, Alexa, das war falsch. Und dann kommt sowas wie, vielen Dank für dein Feedback.
Okay.
Oder wenn du dann sagst, Alexa, spiel nie wieder Rosenstolz. Und dann kommt, spiele nie wieder von Rosenstolz.
Nee, also von wahrer AI sind wir echt noch weit entfernt. Ja. Also so dumme Sprachassistenten, die halt auf die dümmsten Queries, beziehungsweise musst du halt wirklich, also bei Siri ist das, fällt das immer noch ein bisschen besser auf, weil die so, ich hasse es, auf Siri so rumzuhaten, prinzipiell, aber es ist
schon ganz schön doof
allgemein bekannt, dass es echt ein bisschen hinterherhängt. Aber du lernst halt auch irgendwann, also du musst dich halt der Plattform anpassen. Du lernst irgendwann echt gut, wie du deine Queries formulieren musst, damit Siri versteht und damit generell Sprachassistenten verstehen, was du von denen möchtest.
Und das finde ich ehrlich gesagt kacke. Also hier Kumpel von mir freut sich total, dass seine kleine Tochter jetzt mit dem Ding redet, weil er auch so ein Echo zu Hause hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie intensiv sie das macht, aber irgendwie nachher gewöhnt sich die Kleine so eine Sprache an, damit sie irgendwie, nee, das glaube ich nicht.
Ich weiß, vielleicht trainieren wir die nächste Generation.
Aber eigentlich ist es falsch, dass du dich der Maschine anpasst, in der Art und Weise, wie du Sprache verwendest.
So, prinzipiell haben wir es doch bisher auch so gemacht. Gut, aber ich bin absolut ein Freund davon, dass wir irgendwann schlauere AI haben, ganz klar. Der John Syracusa von dem ATP-Podcast.
Obwohl es schon ganz schön gruselig wäre, ehrlich gesagt. Wenn du wirklich nicht mehr erkennst, dass da kein bezahlter Mensch dahinter
hängt. Darum geht's doch aber gerade. Da wollen wir doch hin.
Ja.
Ich meine, das ist doch gerade der Sinn, warum man diesen Assistenten haben möchte. Ich meine, prinzipiell will doch jeder quasi ein cheap persönlichen Secretary haben.
Ja, das stimmt.
Der halt also billig ist im Sinne von, kostet 60 Euro eine Anschaffung, stellst du daheim hin und das war's. Und musst nie wieder Gehalt, Essen, sonst was zahlen. Ich meine, okay, Essen zahlen ist ein bisschen komisch, aber du musst nie Gehalt zahlen oder dass die Person auch mal, dass der Assistent manchmal nicht da ist. Das meine ich eigentlich damit, genau, danke. Der ist halt einfach billig und da. Und da wollen wir halt hin. Also da wollen die meisten Leute hin, sicherlich nicht jeder, aber da wollen diese Home Assistants auch irgendwann hin. Und klar müssen wir durch viele lange Jahre der Schmerzen erstmal da durch, bevor wir irgendwo sinnvoll ankommen, aber vielleicht
dann
schaffen
haben wir
ja
wieder eine Berufsgruppe überflüssig gemacht.
Ja, aber das ist doch gut. Also ich meine, ich immer wieder Leute, die mit diesem Argument kommen von wegen, also das stelle ich nicht dir, aber gibt's ja immer wieder diese Argumente von wegen, ja, aber es ist doch kacke, wenn wir Leuten ihre Jobs überflüssig machen. Das passiert schon immer. Ja. Und das wird auch immer weiter passieren. Das ist gut, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, wo man Dinge, die kein Mensch machen muss, einfach Menschen nicht machen müssen. Und wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, wo Menschen nicht arbeiten müssen, sondern einfach sich frei entfalten können, wie sie lustig sind und der Rest von selber funktioniert, das ist doch wunderbar.
Das ist super, dass wir den Arbeitsstand des Feldarbeiters überflüssig gemacht haben, das stimmt.
Ja, oder keine Ahnung, ein Kutscher. Okay, ein Busfahrer, aber das ist...
Busfahrer. Aber der Busfahrer ist der Nächste. Ich meine, jetzt fahren ja schon autonome Nahverkehrsfahrzeuge.
Ja, aber, ja, auf jeden Fall. Ich meine, viele Leute behaupten auch immer, selbstfahrende Autos dauern noch ewig, aber schau dir mal zum Beispiel sowas wie Straßenbahn. Das lässt sich sowas von... Das können wir jetzt schon mit aktueller Technologie komplett ersetzen, dass da jemand drin sitzen muss.
Ich hatte heute früh eine schöne Situation. Ich war auf dem Weg zur Arbeit und treffe da eine Freundin auf dem Weg zur... Also ich stehe in der Straßenbahn und ich sehe die irgendwie von außen einsteigen mit so einem riesen Karton. Und ich habe ihr dann ein bisschen geholfen, das Ding von einer Straßenbahn in die nächste zu transportieren. Musste dann, weil ich ihr das dann irgendwann komplett abgenommen hatte, ist sie quasi vorgelaufen, hat die Tür von der nächsten Straßenbahn aufgehalten und ich bin mit diesem Karton, den sie dann zurück zur Post bringen wollte, weil er nicht in die Parkstation gepasst hat, zur 8 dann hinlaufen. Sie hat die Tür aufgehalten und als wir eingestiegen waren, sehen wir, dass der Straßenbahnfahrer ausgestiegen ist und uns belegt hat.
Zu groß für, muss man eigentlich
Ticket. Nein, weil wir die Tür aufgehalten haben. Also wenn ihr nochmal die Tür aufhalten wollt, dann drückt ihr bitte hier diesen Knopf der ist für Rollstuhlfahrer da und dann bleibt die Tür offen und dann könnt ihr auch, weil wenn ihr die hier einfach so mit Kraft, dann geht die vielleicht nachher kaputt und dann
zeige ich euch. Aber jeder hier in Dresden. Okay, krass, ich dachte, sind da wohl ausgelegt.
Ich wette, wenn ich diesen Knopf jemals drücken sollte, steigt der Straßenbahnfahrer aus und sagt, sag mal, hast du einen Rollstuhl oder was?
Oh Mann. Ja, aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich bin letztens auch in der Straßenbahn gewesen und da wollte der Straßenbahnfahrer tatsächlich jemanden rausschmeißen, weil der angeblich die Tür kaputt gemacht hat. Die fuhr dann auch nicht mehr weiter erstmal ein paar Minuten. Die Tür ging auch nur noch mit durch dem seine Hilfe zu, dem vom Straßenbahnführer. Und die hat an der nächsten Haltestelle dann später auch nicht mehr aufgemacht. Die war kaputt.
Tür ist kaputt. Gut, okay, das hört man häufiger. Da ist dann so ein ganzes Abteil von so einer Bahn dann teilweise gesperrt, weil die Tür defekt ist oder sowas.
Ja, aber in der Straßenbahn noch nicht. Also
eigentlich fahren die ja keine wirklichen Abteile.
Halt, ne? Da kommt dann so ein Techniker-Informiert-Schild dran. Und apropos Straßenbahn. Ja. Auf dem Weg vorhin hier gerade. Ich hoffe ja, er ist ein Hörer von uns. Das wäre super witzig. Wir haben uns auf dem Weg zu Hendrik, wo wir gerade sitzen, getroffen gehabt schon. Und in der Bahn einfach über random Kram und in dem Fall Linux-Distros
gelabert. Ich habe erzählt, dass ich mir auf Arbeit jetzt endlich meinen Arbeitsrechner mit Arch Linux installiert habe. Und dann haben wir über Linux-Distros geredet. Und
dann habe ich generell über meine Liebe zu Ubuntu, hate me if you want to, aber e-mailt mich nicht deswegen, gesprochen und plötzlich dreht sich jemand vor uns um und so, aber Debian! Ja,
nee, Entschuldigung, darf ich euch mal kurz unterbrechen? Nehmt doch einfach Debian.
Fand ich super geil, ich bin da nie in der Bahn auf random Distro-Gespräche eingesprochen worden. Fand ich cool. Ich mag den Typen, ne? Der war mir sympathisch.
Sehr sympathischer Typ, ja. Ich habe ihn gar nicht er saß hinter mir, ich habe sein Gesicht gar nicht gesehen.
Aber. Das wäre so cool, wenn er Hörer von uns ist. Falls ja, bitte melde dich. Ich fand das super cool.
Lass uns doch mal eine Folge über Debian machen.
Ich will öfter in der Bahn auf random Distros angesprochen werden, das wäre fände ich cool.
Ich versuche manchmal, wenn ich in einer größeren Gruppe unterwegs bin, so mit 2, 3 Leuten und mich in der Bahn mit denen unterhalte, und wenn es eine längere Fahrt ist, so wie einmal quer durch die Stadt, hast du ja manchmal, so gerade wenn du aus der Kneipe zurückkommst, da habe ich es schon ein, 2 Mal gemacht, dass ich einfach die Leute, die links und rechts von uns saßen, einfach so ins Gespräch involviert habe. War irgendwas, dann drehe ich mich zu dem Typen, der eh die ganze Zeit garantiert zuhört. Na, du hast ein Gespräch mit 3 Leuten, sitzen 3 andere drumherum, die hören eh zu. Ja, du kannst auch sagen, wie ist das bei dir so? Ist erstmal so diese Schranke durchbrochen und die dann so, und dann fängst du plötzlich an, mit Leuten zu reden und verabschiedest du dich schön, cool, wenn du aussteigst. Das finde ich eigentlich total cool, ich mache das gerne.
Ich glaube, es klappt, wenn dann nur spät abends oder so, die Leute generell, also wenn du mit Gleichgesinnten quasi unterwegs bist, die auch gerade aus
der... Oder wenn du über Linux-Distributionen redest.
Oder das natürlich, ich fand's toll. Das hat Spaß gemacht vorhin.
Zumindest war ich froh, dass ich es geschafft habe, mal wieder so eine Arch Linux zu installieren. War kurz davor, zu Antergos oder sowas zu greifen, was quasi...
Was ist das denn? Das krieg ich gar nicht.
Das ist ein Arch mit einem Installer. Also im Endeffekt unterscheidet sich's von einem normalen Arch nicht aus, außer dass du ein bisschen anderes Branding hast, einen Installer und noch 1, 2 Paketquellen mehr.
Okay, also so ähnlich wie Manjaro.
Und sowas, genau. Ja, genau.
So Spanisch, wo
die aber im Endeffekt ist Arch Linux installieren ist super einfach.
Es geht. An dem Gentoo bin ich selber gescheitert.
Nee, also da gibt's irgendwie einen Installationsguide.
Das Wiki ist auch klasse. Also
das Wiki ist super. Also ich habe mich manchmal auf DuckDuckGo fast gefilterbubbelt gefühlt, weil wenn ich irgendwas Linux-relatedes gesucht habe, habe ich immer als erstes das Arch-Wiki gefunden.
Ist ja auch die
Aber im Endeffekt ist das, du machst dir diesen Stick, dann bootest du von dem Stick, dann formatierst du deine Festplatte, dann mountest du die Festplatte in deinem Live-System nach MNT, dann gibt's ein Kommando, das heißt genfstab, dann schreibst du das dorthin, dann machst du ein Change Root dorthin quasi, dann bist du quasi auf dem System, du machst erst so ein Packstrap, so Bootstrap, wo du irgendwie ein Standardsystem dorthin kopierst, dann Change Root bootest du dich dahin und dann bist du quasi gebootet mit dem Root auf dem bereits zu installierenden System und dann fängst du einfach an, Pakete zu installieren.
Cool. Also
hinterher machst du, glaube ich, noch ein
Hendrik erklärt off the top of his head, wie man Arch installiert.
Ja, so wunderbar. Super einfach.
Passt.
Na, ich meine, ich habe hinterher noch irgendwie einen Halbtag gebraucht, um die restlichen Pakete zu installieren, die mir noch gefehlt haben, aber und unser System auf Arbeit kann ich damit heute noch nicht bauen nach 3 Tagen, aber nein. Das ist ja eine andere Komplexitätsstufe. Das System selber zu installieren ist super einfach.
Okay. Das ist sogar witzig.
Wenn man sich traut und wenn man das alles schon mal gesehen hat, also wenn man jetzt keine Angst davor hat, irgendwie mal hier Gen Local oder sowas oder Hostname, etc. Hostname zu bearbeiten oder sowas. So. Schreibst du gerade die Shownotes?
Ich tippe immer mal live was dazu, wenn wir was geschrieben haben, wenn wir was gesagt haben, ja.
Sehr gut, sehr gut.
Über was wollen wir heute reden? Haben wir irgendwelche krassen Themen? Ist irgendwas passiert in der Welt? Aktuell?
Ich kann mal ganz kurz erzählen, dass ich ein bisschen unter Welt unterwegs war.
Stimmt, du hast Reiseerfahrungen.
So ein bisschen, ganz wenig. Ja, ich war jetzt 3 Wochen in Kalifornien.
Stark? Wieso?
Nee, es war eine Dienstreise. Ich arbeite für eine Firma und wir haben ein Büro dort. Und war ich mit den Leuten, die in dem, also dort heißt in Santa Barbara, und weil ich mit den Leuten dort auch relativ viel zu tun habe, bin ich da mal projektspezifisch 2 Wochen da gewesen und habe dort in deren Büro gearbeitet. Mal live zusammen und nicht mit über hier GoToMeeting mit Zeitverschiebung von 8 Stunden und ich habe keinen Bock mehr auf längere Meetings, weil ich demnächst Feierabend habe und du hast keinen Bock mehr auf längere Meetings, weil du gerade 6 Uhr früh ist bei dir und du gerade aufstehst oder so. Es ist schon ganz wichtig, irgendwie mit den Leuten mal vor Ort zusammenzuarbeiten, mit denen mal ein
Bier zu trinken. Auf jeden Fall, klar.
Es war ganz cool, auch diese amerikanischen Büros sind ziemlich cool. Wir haben ja hier ein relativ deutsches Bürogebäude, wo du ganz viele kleine Räume hast, wo ganz viele Teams drin sitzen, immer zu viert in einem so einen Raum. Und dort hast du so ein riesiges Großraumbüro, wo ich erst dachte, oh Gott, Großraumbüros. Ich habe ja auch Gruselgeschichten dazu bekommen von deutschen Großraumbüros, wo so in Reihe und Glied so große Tische stehen, wo immer 8 Leute oder 12 Leute dran sitzen und dann sind die einfach der Reihe nach in so Lagerhallen gestapelt.
Okay.
Da hat sich das ziemlich cool verlaufen. Die hatten eine ziemlich coole Küche irgendwo drin. Ich habe mich auch teilweise wirklich so ein bisschen verirrt, weil es irgendwie so ein bisschen durcheinander ging. Dann hast du ganz viele kleine Meetingräume gehabt. Das war super cool. Und irgendwie Tischtennisplatte und Billardtisch natürlich. Und das war eigentlich ganz nice. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass sie irgendwie nicht nur eine rauschende Klimaanlage an der Decke hatten, sondern auch so Noise-Generatoren. Die hatten richtig so gleichmäßig verteilt an der Decke so Lautsprecher hängen, wo so weißes Rauschen rauskam. So ein bisschen wie das hier. Was wahrscheinlich auch Phonik wegschneidet.
Das war gut.
Nee, das war ganz cool. Ja. Wo ich einmal da drüben war, habe ich dann gesagt, oh, wisst ihr was, wenn ihr mir hier den Flug von da nach da macht, dann macht mir doch mal den Flug von da, von Dresden nach dorthin und dann aber von ganz woanders zurück. Dann habe ich quasi noch eine Woche Urlaub hinten dran gehängt.
Stark.
Hab noch 2 Nächte bei einem Kumpel auf dem Sofa gepennt und dann habe ich mir ein kleines Auto gemietet, weil ich nach San Francisco hochfahren wollte. Und mich da ein bisschen umschauen wollte und habe irgendwie 2 Tage vorher bei Mietwagen billiger oder billiger Mietwagen irgendwie da so mir für 150 Euro oder 180 Euro einen Ford Fiesta geschossen.
Und das war ein schicker Ford Fiesta, oder?
War ein schicker Ford Fiesta, ich kam da nämlich an und die hatten da eh bloß von Avis irgendwie 10 Autos stehen und kein Ford Fiesta dabei. Ich habe halt einen Ford Mustang gekriegt.
Ja, das ist eindeutig, dass man sich vorstellt, wenn man ein Fiesta bucht.
Da war ganz schön Fiesta an dem Ding drin. Also, das war auch ziemlich cool, weil Hauptattraktion von dem Ausflug war, dass ich hier Highway 1 von Santa Barbara nach San Francisco mal hochfahre. Und das sind 100 Meilen links Ozean, rechts Berge, so Serpentinenstraßen und Aussicht.
Das war schon ein gutes Auto dafür, da macht das auch Spaß, so ein Roadtrip dann.
Genau, und ich bin dann irgendwie den einen Tag 650 Kilometer am Stück da gen Norden gefahren. Und weil es so geil war, bin ich 2 Tage später einfach nochmal 300 Kilometer wieder nach unten und 300 Kilometer wieder hochgefahren und bin dann nochmal in so einem Nationalpark gewesen und hab mich tot umgeguckt. Das war ziemlich cool. Habe ich ein bisschen im Silicon Valley umgeguckt und mal hier angeguckt, wie die Büros von Google und Apple so aussehen, aber kommst natürlich nicht rein, wenn du nicht irgendwie einen guten Grund dafür hast.
Leider.
Ja, genau, ansonsten habe ich mich ein bisschen in San Francisco umgeguckt.
Schicke Stadt?
Schicke Stadt auf jeden Fall. Wesentlich größer als auf den Google Maps Top-Down-Ansichten wirkt. Also wenn du dir die Google Maps-Karten anguckst, denkst du so, ich bin ja hier, das ist irgendwo zwischen Golden Gate Park und wie heißt dieser Park da im Norden? Ich glaube, das ist immer Presidio. Da kann ich ja mal zur Golden Gate Bridge latschen. Im Endeffekt bin ich anderthalb Stunden gelatscht, bis ich dann dort war. Aber es war auch ganz gut. Ich war so ein bisschen laufen. War ganz schön. Auf jeden Fall.
Dafür kann man da schön überall lang Ubern oder liften.
Genau, das habe ich auch die meiste Zeit gemacht. Das hat super funktioniert, ne? Klickst du dir das Ding und dann steht da, kommt innerhalb von 2 Minuten und dann hält der direkt bei dir vorm Laden. Einen Abend war ich in der Stadt. Du hattest mir irgendwie empfohlen, geh nicht in diesen und jenen Stadtteil. Und einen Abend habe ich mir noch empfehlen lassen von meinem Airbnb-Vermieter, ich würde gerne in so einen Jazzclub gehen, irgendwie was Cooles. Ja, hier geht's Black Cat. Und dann bin ich mit dem Bus dahin gefahren und habe ich schon gedacht, warte mal, ich guck mal auf der Karte. Ja, das ist der Stadtteil, von dem mich Kilian gewarnt hat. Ja, hocken schon ganz schön viele Obdachlose auf der Straße.
Ja, aber ich meine, das ist jetzt nicht, war aber jetzt nicht so
groß. Da kannst du auch dran vorbeilaufen, die sind ja auch nicht gefährlich. Es ist halt bloß, du merkst halt schon, wie krass die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land
ist. Das ist halt echt erschreckend. Du gehst halt teilweise
an 10 Obdachlosen vorbei auf dem Weg vom Bus zu dieser Kneipe und da drin denkst du dir, oh fuck, hätte ich mir mal irgendwie einen Sakko angezogen oder sowas, weil die Leute da richtig schick unterwegs
sind. Okay, krass.
Und dann, ja, war ich da ein bisschen drin, hab mir irgendwie 2 Bands angeguckt und dann habe ich mir gedacht, gebe ich mir das jetzt hier wieder rauszulaufen? Bevor ich die Treppe hochgegangen bin, habe ich mir noch Uber geklickt und bevor ich dann auf der Straße war, stand das quasi schon vor der Tür, weil die Wartezeiten gerade nachts und in der Gegend waren halt unter 3 Minuten, 2 Minuten. Und witzigerweise sind die Uber-Preise nachts innerhalb der Stadt dann auch billiger. Also ich bin tagsüber einmal gefahren, da habe ich irgendwie $15 bezahlt und dann nachts, als ich mich da hab rausfahren lassen, habe ich bloß $11 bezahlt oder so.
Okay, das ist schon gefühlt viel. Also als ich zur ÖDC da war, also wir sind die ganze Zeit überall nur rum geliftet oder gejubert. Und das war, also ich meistens dieses, die haben beide so ein Angebot, wo du mit irgendeiner random anderen Person zusammen bist, die in die ähnliche Richtung möchte. Mhm. Und die das quasi teilst.
Das habe ich nie ausprobiert.
Aber es ist super billig gewesen. Also da hast du dann, keine Ahnung, $3 gezahlt für eine Strecke quer durch die Stadt gefühlt. Also es war echt am Ende der Woche, wo wir wirklich überall hingefahren sind mit diesen beiden Services.
Überall.
Habe ich vielleicht, keine Ahnung, insgesamt $60-70 gezahlt dafür. Mhm. Insgesamt. Und das war eigentlich gut. Gerade da hast du natürlich auch die eine Party bei Lyft selber beim Rausgehen, so, keine Ahnung. Also im Nachhinein rausgefahren, dass wohl der CTO von Lyft war, den wir dann so ein bisschen angebettelt haben, von wegen, hey, wie sah es denn aus? Kostet sofort nach Hause. Also so ein Gutschein rausgerückt. War ein bisschen komisch.
Rückblickend. Habt ihr dann den Fahrer wenigstens noch getippt oder sowas?
Ich weiß gar nicht mehr, konnte man das über die App machen? Weiß ich nicht. Aber
über die App kannst du es machen, okay. Mittlerweile.
Ich glaube, dann war das dementsprechend, aber ich weiß auch nicht mehr, keine Ahnung.
Ein Traum, einen kleinen Wunsch, den ich mir noch selber erfüllt habe, war, als ich den einen Tag von einem etwas längeren Trip zurückkam, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen durch Silicon Valley einfach mit dem Auto gefahren, war ich so kurz vor 6 wieder in meinem Zimmer, in meinem Airbnb, denke mir so, ich frage mich, ob diese Woche, wo ich in San Francisco bin, dieses Bay Area Rust Meetup ist. Und dann gucke ich da so drauf und schaue bei, wo man das mal gucken kann, air.mozilla.org und sehe, erster Eintrag, Bay Area Rust Meetup Livestream. Und ich denke mir so, nein. Und dann habe ich so eine Minute überlegt, gucke ich mir das an, lasse ich es sein, ich bin schon ganz schön kaputt. Aber ich beiß mir in den Arsch, wenn ich in der Stadt bin und da nicht hinfahre.
Muss sein, ja.
Und da habe ich mir ein Uber geklickt, das war auch innerhalb von 3 Minuten da. Bin ich mit dem Uber einmal da die quere Stadt dorthin gefahren. Und dann bin ich irgendwie vielleicht eine halbe Stunde zu später gewesen. Da lief noch der erste Vortrag. Und war ziemlich cool, habe ich ein paar Leute dort getroffen.
Sehr, sehr cool.
War ziemlich nice, ja. Man sieht mich, glaube ich, auch ganz zum Schluss, da habe ich eine dumme Frage gestellt. Da bin ich im Stream aufgetaucht und hat mich der Linus, ist ein Bekannter von mir aus Schweden, den ich auch...
Der vom Kongress, oder?
Dieser grünhaarige Schweder. der hat mich dann plötzlich über Signal angeschrieben. Du sag mal, bist du in San Francisco? Ich habe dich in dem Video gesehen.
Das ist ja geil.
Das war Ah, there's proof. Super cool.
Oh, gefällt mir.
Ich habe auch mein Namensbadge, das ich mir da aufgeklebt habe, wo Mozilla draufsteht, immer noch hier auf meinem Laptop kleben. Ja, unten drunter siehst du jetzt gerade nicht.
Auf der Unterseite vom Laptop?
Ja, weil hier schon so viel Aufkleber sind. Ja, gut. So viel dazu.
Ja, cool.
Any other programming language related news?
Eine Sache, die ich, also ich lese in letzter Zeit recht aktiv die Swift Forums, seitdem es jetzt das gibt, nach der Mailingliste. Die Proposals, die da rumfliegen, sind auch oftmals sehr interessant. Eins, was ich mir aufgeschrieben habe, mit dir gegenüber anzusprechen, war das Ownership Annotations Proposal. Und da ist generell die Idee, das Proposal selbst geht wenig auf Syntax selber ein, sondern mehr bloß Idee dahinter und Umsetzungsvorschläge. Aber die grundsätzliche Idee ist quasi Rust-like Ownership Declarations oder quasi eine Art Lifetime Specifier mit ranzupacken an manche Dinge. Oder dass du auch sehr explizit sein kannst, wenn du Funktion deklarierst, dass du halt mit sagst, ob der Parameter jetzt geborrowed ist oder ob der was unborrowed oder kannst du explizit mit ranschreiben, so wie wir letztens mit unserem, als wir mal mit Swift mal ein bisschen rumgespaßt hatten, das mit dem Escaping oder Non-Escaping Closures machen kannst.
Also quasi wir hatten uns kurz zusammengesetzt und ich habe mit deiner Hilfe eine kleine iOS-App geschrieben. Ich muss sagen, das mit dem Escaping habe ich bis heute nicht gerafft.
Das ist nicht so relevant, aber auf dieselbe Art und Weise kannst du da ja, könntest du möglicherweise in den zukünftigen Swift-Versionen da drauf eingehen, ob Dinge gemoved werden in Funktionen rein und dann nicht mehr zugänglich sind. Und quasi so ein bisschen Rust-like das Ownership-Modell mit aufziehst und dem Compiler sehr viel hilfst dabei zu verstehen, wie das Ownership generell transferiert wird und da Dinge zu optimieren dementsprechend und möglicherweise auch, also Swift macht das ja, soweit ich aktuell das gesehen habe, in den letzten WWDC-Talks, generell schon, dass halt zum einen zu Compile-Time dich bei manchen Sachen darauf hinweist, von wegen, das hier ist nicht so clever, und manchmal auch zu Runtime, der Warnings hinwirft in Xcode, von wegen, hey, hier machst du Dinge, die das hast du da reingegeben, dieses Ownership, das willst du hier eigentlich nicht mehr mutaten.
Da, das wirft bei mir die automatische Frage auf. Ich dachte, Swift ist eine Automatic Reference
Swift Counting, reference
Garbage counted. Collected Sprache, nee, quasi.
Reference Counted, nicht Garbage Collected.
Ja, also quasi, das ist das nicht genau das gleiche Modell wie in Python auch, dass du quasi auf jedes Objekt erstmal einen Reference Count
hast. Ich weiß gar nicht, wie Python das macht.
Im Speicher ist es dann in irgendeiner Arena wahrscheinlich allokiert oder sowas. Hast du da ein bisschen Einblick,
also wie das Speichermodell
von Swift aussieht?
Reference Counted in dem Sinne, dass, oh, jetzt kriegen wir bestimmt böse E-Mails.
Was mich hauptsächlich interessieren würde, wie ist denn so die Semantik von Objekten in Swift allgemein? Es gibt ja, bei C++ hast du bei den meisten Objekten Copy-Semantik per Default, und wenn du Move-Semantik haben möchtest, musst du halt hier Standard
also Move so schreiben. Value
Type oder Reference Type. Wenn ich jetzt x gleich 5 schreibe und dann y gleich x, ist das dann eine Kopie, 5 ist wieder ein dummes Beispiel, weil es eine Zahl ist, aber wenn es ein Objekt
gut,
ist,
ja, verstehe,
was du meinst. Wird per Default erstmal kopiert oder wird meistens gemoved? Ich dachte, es wird dann meistens einfach hier, quasi ist alles ein Pointer und dann wird die Referenz hochgezählt, also es ist quasi.
Das hängt Copy, in Swift sehr davon ab, was du tust. Also wenn du Reference Types benutzt, im Sinne von Klassen, Objekte durch die Kante schiebst, dann sind das References und du gibst die Referenz weiter und es wird auch dementsprechend dieselbe Referenz weiter, also beziehungsweise dasselbe Objekt dann weitergereicht.
Die muss ich dann explizit kopieren.
Wenn du eine Kopie haben möchtest, musst du es explizit kopieren. Mhm. Bei Value Types, also ein Struct oder ein Enum, ist es genau anders. Da wird eine Kopie angelegt, aber die Kopie wird erst beim Write angelegt. Das Copy on Write.
Copy on Write alles.
Genau. Das heißt, wenn du erstmal das mit deinem 5-Beispiel gerade auf ein Struct umziehst in Swift, passiert dann aktuell noch überhaupt nichts. Wenn du es überall woanders hin designst, erst wenn du das andere da quasi irgendwas mutatest oder sonst was mit tust, dann wird erst eine Kopie angelegt in dem Moment. Mhm. Das ist prinzipiell die Idee, wie Swift das macht. Ansonsten, klar, alles ist reference-counted in Swift, das heißt, alles hat einen reference-count und wenn der reference-count auf 0 fällt, also wenn nirgendwo mehr eine Referenz auf ein Objekt besteht, dann wird das deallocated. Das ist so die Grundidee.
Das heißt, wenn ihr jetzt so ein Ownership-Modell einführen, würden sie quasi versuchen, in den meisten Stellen erstmal...
Insofern ich das verstanden habe, wird das erstmal nur für Optimierung benutzt und für Warnings zur Compile und zur Runtime, so wie es aktuell schon so ein bisschen existiert tatsächlich, was sehr cool ist. Und das einfach noch mit ein bisschen weiter ausgebaut. Ich bin nicht der, ich glaube nicht daran, dass Swift irgendwann weggeht von dem, oder zumindest nicht in absehbarer Zeit, von der generellen Modell des Reference Counting. Das ist zu sehr, zu weit tief da drin. Möglicherweise, das wurde mal von der Zeit angesprochen, könnte es andere, also quasi, dass du Swift in einem anderen Kontext dann benutzt, dass du es halt genauso dann nur mit dem, aufgrund des, nehmen wir es mal, Borrow-Checker dann damit hast und keine Reference-Counting und keine Garbage-Collection dahinter stehen hast. Mhm. Das könnte sein, dass das sowas irgendwann kommt. Aber gerade für Apple-Plattformen ist Reference-Counting einfach zu fest.
Dafür haben sie doch schon, sind sie doch, was das angeht, schon längst viel zu opinionated in die Richtung, oder?
Vielleicht. Das ist halt immer die Frage. Aber vielleicht wäre doch ganz schön, wenn man dann verschiedene Kontexte hätte, in denen man das Ganze ausführen könnte.
Ich habe jetzt aber immer noch eine Hausaufgabe für dich für die Shownotes, nämlich eine Podcast-Empfehlung. Ich weiß nicht, den hörst du wahrscheinlich auch, den Swift Unwrapped Podcast. Ja. Und da haben sie sich neulich tatsächlich mit zwei von den Kernentwicklern von Swift unterhalten. Mhm. Und eines der Konzepte, was ich bei Swift eigentlich ziemlich interessant finde, ist, dass die sich jetzt, dass die ihre ABI langsam stabilisieren und spezifizieren.
Das ist Pflicht für das Release von Swift 5. Swift 5 wird nicht rauskommen, bevor die ABI stable ist.
Genau.
Es ist Goal ein bisschen aufgeschoben.
Und das ist ja was andere Sprachen einfach nicht machen. Ja, also das ist nicht umsonst die C-ABI, die Lingua Franca für unterschiedliche Programmiersprachen, weil einfach die Sprachen ständig mal ihre, oder zumindest nicht versprechen, dass sie eine stabile ABI haben. Ne? Rust hat keine stabile ABI. Aber was ich bei der Swift-ABI, wie sie es in diesem Podcast, das ist glaube ich Folge 2 von dieser Doppelfolge, erklärt haben, was ich interessant finde, ist, dass sie das gesamte Typsystem zur Runtime in Swift beinhalten, also beibehalten wollen, also quasi Typinformationen, was zum Beispiel bei Rust komplett wegkompiliert wird. Ne? Wenn du da eine komplexe Typen hast, werden die, siehst du davon zur Laufzeit nichts mehr. Bei Swift ist es so, dass du zur Laufzeit immer noch nachvollziehen können sollst, was halt Reflection zum Beispiel ermöglichen soll. Das Ding war eine Instanz von der Klasse mit dem Typparameter oder dieser Funktionsaufruf ist tatsächlich diese Überladung von dieser Funktion mit den Parametern. Und wie sie es machen, wie sie diese Informationen da annotieren, auf möglichst platzsparsame Weise, ist, dass sie das Mangling dafür missbrauchen, dass sie quasi dass sie quasi fast die komplette Typinformation,
sondern wirklich alles kommt in den gemangelten Name mit rein.
Und das fand ich ziemlich krass.
Das ist cool, auf jeden Fall. Also du kannst also, da gibt's auch, das ist ein bisschen, also für uninvolvierte Leute schwer lesbar, aber wenn du da ein bisschen mal die Documentation so anschaust, du kannst aus dem gemangelten Swift-Name wirklich alles rausziehen. Da steckt, keine Ahnung, auch in Funktionsaufrufen, jeder Swift hat ja Name-Parameters in Funktion, jeder Parameter-Name, der komplette Typ, alles steckt im gemangelten Name mit drin. Ich finde es eigentlich ganz cool, das damit reinzupacken.
Ja, ich meine, das macht Sinn. Im Endeffekt könntest du dann auch fast die Originalsyntax, also quasi einfach bloß die Originalsyntax ein bisschen anders encoded. Ne?
Prinzipiell, Mangling ist ja auch eigentlich nur ein Workaround für die Tatsache, dass du da irgendwie das halt eindeutig ansprechen möchtest.
Also, falls ihr jetzt als Zuhörer euch fragt, wovon reden die da überhaupt, ich begebe mich mal wieder aufs Glatteis, weil ich eigentlich nicht so der C++-Experte bin, aber es ist bei C++ zum Beispiel so, dass, wahrscheinlich ist es auch bei C so, das ist ja das, was ich gerade mit Glatteis meinte, dass wenn du dein Quelltext kompilierst, dann hast du hinterher in deinem Kompilat.
Sag nicht das Wort!
Dann hast du hinterher in deinem kompilierten Code deine Symbolnamen noch rumliegen. Das heißt, du kannst zum Beispiel mal probieren, ihr könnt zum Beispiel mal probieren, mit dem Tool auf Linux Strings irgendeine kompilierte C++-Binary anzugucken und dann seht ihr so eine Liste von seltsamen Symbolen, das sind dann die ganzen Objekte und Funktionen,
also Methoden. Die Strings.
Ja, die sind dann noch als Strings drin, damit man die nämlich von außen, wenn man diese Library linked, adressieren kann. Und weil diese Sprachen Überladen von Funktionen erlauben und dementsprechend drei Funktionen den gleichen Namen haben können, aber potenziell unterschiedliche Parameteraufrufe, werden die da irgendwie reingemängelt. Da sind in C++ auch schon sehr viele Informationen drin, aber bei Swift machen sie halt wirklich, da legen sie extrem Wert drauf, dass sie da irgendwie gesamte Typinformationen zu sowas damit reinpacken. Das finde ich ziemlich krass.
Ja, auf jeden Fall.
Wo wir gerade über Programmiersprachen reden, es gibt natürlich keine Akronymisierbar-Folge ohne nicht die Programmiersprache der Woche.
Sollte auch ein Segment von uns sein.
Es ist wahrscheinlich bereits ein Segment, so ein U-Boot-Segment, von dem wir noch gar nicht wissen, dass wir es jedes Mal besprechen. Nee, ich habe einen coolen Tipp bekommen, nämlich auch ja, von Jupp und von einem Kollegen da drüben, als ich auf Dienstreise war, nämlich die Programmiersprache Reason.
Reason.
Und dann sind mehrmals die Witze gefallen, ja, I'm a big fan of Reason, the programming language, not the concept. Well, the concept too. Have you
heard of the concept?
Have you tried using Reason? Nee, was ist Reason? Reason ist keine neue Programmiersprache, sondern einfach eine neue Syntax für eine alte Programmiersprache, und zwar OCaml.
Aha.
Und das findet ihr auf reasonml.github.io. Das ist ein, wie gesagt, das ist ein Facebook-Projekt. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und was die gemacht haben, ist, die nehmen den sogenannten Buckle-Script-Compiler, den findet ihr auf bucklescript.github.io, und der kompiliert OCaml zu JavaScript. Was Reason quasi ist, ist OCaml mit einer bisschen schöneren Syntax, weil die OCaml-Syntax ist so ein bisschen abgefahren.
Aber die nehmen den normalen OCaml-Compiler, aber haben den geforkt dafür, um das Ding?
Die haben, da gehe ich noch drauf ein, das ist, Achso. Die benutzen schon den, ich glaube, die benutzen schon den normalen OCaml-Compiler. Und ihr könnt euch mal dieses Tutorial durchlesen. Ich habe versucht, was damit zu programmieren. Ich bin dann relativ bald gescheitert, weil so richtig die Usability von dem Compiler und von der Toolchain ist noch nicht so wirklich da. Es ist alles ein bisschen exotisch. So richtig aufgeregt habe ich mich darüber, dass die Parameter, du hast einen Compiler, der heißt BSB, das ist sowieso ein paar Sachen mit BS genamespaced, finde ich sehr witzig für Buckle-Script.
Für Bullshit.
Und wenn du ein neues Projekt erzeugst, machst du BSB Dash init, also mit einem Strich.
Da ja, erstmal, ah, genau, nein.
Das, da hatte ich erstmal so eine visceral reaction drauf. Und dann gibt's aber ein cooles Feature, was ich daran allerdings schick fand, ist, dass du dann, wenn du ein neues Projekt erzeugst, das ist halt wie Cargo New oder NPM init oder sowas, kannst du unterschiedliche Themes angeben und dann erzeugst du unterschiedliche Projektlayoute, je nachdem, was du damit konkret machen möchtest. Du kannst nämlich zum Beispiel auch, es gibt einen Port von React zu Reason. Du kannst also Reason React Projekt bauen,
okay.
Was eigentlich ziemlich cool ist. Und ich habe nicht geschaut, wie, aber du kannst Reason sowohl nativ, weil es halt OCaml ist, als auch nach JavaScript kompilieren. Und das ist eigentlich relativ vielversprechend. Angeblich ist dieses der Facebook Messenger ist in Reason geschrieben.
Aha.
Ich weiß nicht, ob der
also auf Messenger.com das Ding oder was?
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die Android-App damit geschrieben ist.
Oha.
Es ist zumindest, so wie es momentan aussieht, nicht möglich, die gleiche Codebase nach JavaScript und nach nativ zu kompilieren. Ich glaube, da wollen die noch hin.
Aha.
Aber ich gehe mal ein bisschen auf die Sprache ein. Mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, als ich mir durchgelesen habe, okay, das ist also jetzt hier OCaml mit einer anderen Syntax. Was haben wir denn hier?
Aber nochmal ganz kurz zurück, wenn du meinst, du nutzt den OCaml-Compiler, heißt das, was ich in Reason schreibe, könnte ich auch einfach, also
du könntest
einfach,
es auch in OCaml schreiben.
Nutzen einfach Syntax-Features von OCaml, um quasi ein eigenes Subset einer Sprache zu definieren, oder was?
Nee, die benutzen halt gerade nicht die Syntax von OCaml, die benutzen die Semantik und die Sprache selber, aber die Syntax haben sie leicht angepasst. Also
okay,
du hast hier so Sprachbeispiele, wenn du mehrere Let-Variablen-Deklarationen hast, dann würdest du die in OCaml in so einer komischen mit in verbinden und dann so komisch eingerückt schreiben. Und da haben sie sich hier gedacht, nee, wir machen mal was eine etwas konventionellere Syntax, wir nehmen geschweifte Klammern, wir nehmen Semikolons. Und es sieht also, wenn du Rust machst oder Swift, sieht das schon sehr gewohnt aus hier. Du hast ein Let-Binding, du hast algebraische Datentypen, du hast Pattern-Matching, das Match-Keyword sieht fast genauso aus wie in Rust.
Apropos Rust auf der Reason-Seite, ja. Unter What and Why steht die Überschrift Don't Like Reason und dann ist unter anderem gelistet Rust, Close Cousin of ours, not garbage collected, focused on speed and safety und ganz unten auch Swift, fruit flavored OCaml. Ich will das Swift jetzt nicht als Apples OCaml bezeichnen, aber
fruit flavored. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir diese Seite durchgelesen und habe mir gedacht, okay, wenn das OCaml ist, dann, ich wollte mir schon immer mal wirklich OCaml angucken und war meistens so ein bisschen von der Syntax abgeschreckt. Und dann schaust du dir das hier an, okay, das ist OCaml mit einer etwas konventionelleren oder C-ischeren Syntax. Und ich stelle fest, Rust ist einfach bloß OCaml. Also es ist einfach bloß ein ML. Und das ist eigentlich auch der Trick, wie sie Leute rumgekriegt haben. Es ist eigentlich ein ML, bloß dass es dir nicht direkt sagen. Und dass es halt aussieht wie C oder C++ von der Syntax her. Und so ähnlich ist jetzt Reason auch. Das fand ich halt ziemlich schick. Gerade halt, dass du so Konzepte wie algebraische Datentypen und Pattern Matching hast oder du hast Funktionen und da musst du keinen Return schreiben und sowas, das finde ich super schön. Was habe ich noch es erzeugt?
ML-Derivat ist eine schöne Sprache.
Ja, auf jeden Fall. Es ist alles, es ist eine sehr unterschätzte Sprachfamilie.
Ja, ich würde nicht sagen, dass sie unterschätzt ist.
Naja, sagen wir es so, du hörst jetzt nicht ständig davon,
die Leute reden. Du hörst jetzt auch von ML, aber du hörst von allen.
Ja, aber wenn du dich mal wirklich zu Unterleuten umhörst, die Leute benutzen Ruby und Python und JavaScript und C++ und dann hört's und Go und Swift jetzt auch und Java ganz, ganz viel, aber von ML hörst du wenig Leute.
Der ML hörst du halt gar nicht, das stimmt schon auf jeden Fall.
Was ist denn ML? Und dann denken sie sich, ja, das gab's vor 100 Jahren mal und dann guckst du die Webseite von OCaml an und dann siehst du ein Kamel und denkst an Perl und denkst dir so, oh.
Du siehst das Kamel und bist direkt turned off.
Genau. Und das ist hier bei Reason auch, der Name ist ganz schön, eigentlich ganz cool. Also es gab so auch so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, oh, also was sie nicht richtig machen, ist irgendwie Capitalization von Sachen. Also Typen werden erstmal per se klein geschrieben. Dafür werden Module groß geschrieben. Das finde ich irgendwie falsch. Es gibt auch kein Function Keyword. Es gibt einfach immer nur die Lambda-Syntax wie in JavaScript.
Okay.
Ja, das heißt, wenn du eine neue Funktion deklarierst, dann schreibst du einfach const Funktionsname ist gleich Klammer auf Pfeil geschweifte Klammern.
Ich will dem das überhaupt nicht gefallen.
Meinetwegen.
Würde.
Aber also ich finde auch, bei JavaScript gibt es ja so einen Streit, ob du das Function-Keyword nehmen willst oder nicht. Es hat, oder ob du einfach const function-name ist gleich und dann in Lambda schreibst. Ich muss sagen, ich benutze immer noch gerne das Function-Keyword. Erstens, weil es dir besser ins Auge sticht, weil das besser von einfachen Variablen unterscheiden kannst. Und zum anderen werden Functions im Gegensatz zu Kunstvariablen in JavaScript nach oben gehostet. Das heißt, die sind schon benutzbar, bevor du sie deklariert hast. Du musst sie nicht irgendwie...
Stimmt. Das ist ein großer Vorteil.
Ja. Das macht's halt beim Benutzen ganz schön. Das heißt,
das ist das beste Argument, was ich gehört habe, das dafür spricht, auf jeden Fall.
Ja.
Apropos ganz kurz, weißt du, wofür überhaupt das ML in ML steht? Für Meta-Language. Schön, dass du sehr viele Derivate dieser Metasprache.
Was ja auch ein cooles Konzept ist, mach mal irgendwie, das ist ein bisschen wie bei Lisp, na, da gibt's ja auch mehrere
Inkarnationen. ML basiert auch auf Lisp und has been characterized as Lisp with types.
Naja, ist nicht so weit weg, also ich habe auch keine Ahnung von Lisp, vielleicht schaue ich mir das als nächstes mal an. Also was ich nicht schön finde, ist, dass es kein Function-Keyword gibt, die haben auch so eine Generics-Annotation, die völlig falsch ist, nämlich benutzen sie ein Hochkomma und dann einen Kleinbuchstaben für Generics, anstatt in spitze Klammern einen Großbuchstaben zu schreiben. Wenn du schon sagst, wir machen hier eine Syntax, die ein bisschen vertrauter ist, dann machen wir das doch einfach so.
Das sieht nicht schön aus, finde ich.
Wenn du das mit JavaScript nach JavaScript kompilierst, hast du dann natürlich Exceptions. Und du hast zum Beispiel, glaube ich, keine hier lazy Iteratoren. Das ist auch so ein Konzept, wo ich mir denke, ah, wenn es so wie Rust sein soll, dann hätte ich gerne sowas. Das finde ich geil. Genau. Und was halt hinterher bei rauskommt, ist noch, wenn ich es jetzt mit TypeScript vergleichen würde. TypeScript ist halt einfach bloß JavaScript mit Typen. Und wenn ich es kompiliere, dann werden die Typen gecheckt. Und dann werden die ganzen Typannotationen weggemacht. Und vielleicht wird mal noch ein aktuelles JavaScript-Feature, wenn du als Target irgendwie ES5 oder sowas angibst, wird irgendwie umkompiliert in was mit dem älteren Standard funktioniert. Aber ansonsten bleibt's das Gleiche. Und dadurch, dass die hier einmal einen OCaml-Compiler drüber jagen und einen AST aufbauen und dann hinterher was Äquivalentes in JavaScript ausspucken, ist es halt schon so, dass das, was hinterher bei rauskommt, nicht mehr wirklich wie das aussieht, was du mal in Reason geschrieben hast, auch wenn du dir Mühe gibst, es möglichst ähnlich zu machen. Was allerdings auch Vorteile hat, also da kommen halt Objekte bei raus und Klassen, die tatsächlich auch leichtgewichtiger sind als das, was du in JavaScript schreiben würdest. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
Ich finde es cool, dass es Named Arguments gibt, zumindest optional. Anscheinend sehe ich gerade, ich mag Named Arguments in Function Calls, das ist so eins meiner Lieblingsfeatures in Swift. Die Syntax ist zwar ein bisschen komisch, weil du vor jedem Namen einen Tilde packst, aber...
Ja, okay. Aber ja, hey, okay. Die Leute... Also ich weiß nicht, ob es cool ist, dass Leute kreativ sind, wenn man sich neue Syntaxen ausdenkt, aber...
Syntaxen. Duden. Syntax.
Auch String-Konkatenation wird mit plus gemacht. Du schreibst Hello Leerzeichen als String plus plus Name in dieser Hello World Funktion, in dieser Greet Funktion.
Syntaxen ist tatsächlich der Plural von Syntax.
Ja, klar.
The fuck, das klingt so falsch. Aber okay, never mind.
Ja, stimmt, wenn ich hier named, named Parameter sind. Ah, das lese ich jetzt nicht vor. Also schaut euch mal Reason
aber an. Aber prinzipiell die Idee auf jeden Fall ganz cool, dass es existiert.
Genau, also das Tooling ist, wie gesagt, noch horrend. Du installierst dir das über NPM.
Ist das noch recht neu eigentlich? Oder ist das
vielleicht, weiß ich nicht. Na, die haben, werden da schon eine Weile dran arbeiten. Aber du installierst dir das erstmal über NPM und wenn du dann Build aufrufst, dann läuft da Ninja los.
Aha, auf Ninja basiert das, okay.
Und naja, das Bildsystem, was dann damit, ja. Und dann guckst du erstmal in deinen Node-Modules-Verzeichnis, was ja normalerweise eh schon riesig ist, aber das ganze Buckle-Script-Compiler und Reason unter Modul da drin sind bereits da mehrere hundert Megabyte, weil sie halt die komplette Compiler-Toolchain mitbringen. Also es ist halt wirklich nicht gerade leichtgewichtig. Also da würde ich eher empfehlen, das anderweitig zu installieren.
Seit 2016 wird darum zum Sinn, dass laut GitHub rumgedockt wird.
Krass. Ja, das ist ein cooles Konzept. Also wenn wir irgendwann mal in der Firma von TypeScript weggehen, dann gehen wir vielleicht zu Reason.
Witzig, interessant. Ist das die zweite Programmiersprache von Facebook nach Hack oder gibt es noch mehr?
Ach, was war denn Hack nochmal?
Hack war dieser PHP-Fork von denen, der compilte, typisierte PHP. PHP ist ja. Ist PHP typisiert?
Nee, doch. Nee, PHP ist nicht typisiert.
Okay. Ach, zu wenig PHP in meinem Leben. Bin ich nicht falsch.
Hast du gerade gesagt, zu wenig PHP?
Zu wenig, habe ich Erfahrung.
Man kann nie zu wenig PHP in seinem Leben gemacht haben.
Okay, ist typisiert und kompiliert. Hack. Eigentlich ganz witzig, dass das existiert.
Ja, Typisierung ist auf jeden Fall was, jetzt wiederhole ich mich wieder, das habe ich bestimmt auch in 5 anderen Podcast-Folgen.
Kann ich nur unterstützen.
Typisierung ist auf jeden Fall was du machen möchtest, wenn du mehr Compiler als 100 Zeilen Code schreibst.
Types sind was Tolles.
Types sind toll. Okay.
TST.
Vielleicht hätten wir echt von Anfang an drüber nachdenken sollen, dass wir hier eigentlich einen Podcast über typisierte Programmiersprachen.
Ja, vielleicht.
Mit dem gelegentlichen Rant über andere Themen nebenbei.
Oh, apropos typisierte Programmiersprachen.
Na los.
Darf ich ableiten oder bist du noch bei Reason?
Nee, also das war jetzt eigentlich Reason, schaut euch mal an. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen entwickelt und ich habe darüber mal wieder etwas über OCaml und auch über Rust gelernt.
Cool.
Bin ich sehr froh.
Also OCaml kann man sich auch mal geben, würde ich auch gerne mal wieder anschauen. Ich habe nur bisher ein bisschen rumgespielt. Aber apropos typisierte Programmiersprachen. Ich habe die letzten 4 Wochen fast, also jetzt eine halbe Woche her oder eine Woche her, aber ich habe die letzten 4 Wochen davor ein Projekt an der Fakultät Informatik an der TU hier mit betreut, das Robolab oder wie auch immer, wo Erstis mit so Lego-Robotern die autonom durch so ein, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Labyrinth fahren und ihren Weg da Linien folgen, Kreuzungen erkennen, die abscannen und dann, also die Story dahinter ist, es ist ein Rover auf dem Mars und der fährt da rum und kommuniziert da mit dem Mutterschiff/Server und sagt, wo er langgefahren ist, muss irgendwie Odometriedaten sammeln, damit er denkt, wo er...
Oh Gott, die geben dem jetzt schon eine richtige Geschichte.
Das ist,
ich hab das irgendwie auch mal mitgemacht, das sind diese Mindstorm-Roboter, ne?
Genau, mittlerweile.
Die haben im Endeffekt einen Ultraschallsensor und die haben einen Helligkeitssensor, mit dem sie halt in der Lage sind, auf dem Blatt Papier einer schwarzen Linie zu erkennen.
Also es geht mittlerweile schon echt weit. Also die haben da so einen RGB-Farbsensor, den du nutzt, um der Linie zu folgen, weil du bist ja auch, Kreuzungen sind rot und blau. Also bei uns war das auch so, natürlich, stehst auf der Linie, an der rechten Kante von der Linie, ist schwarz, fährst du mit dem linken Rad, siehst du weiß, fährst du mit dem rechten Rad und dann wackelst du halt an der Kante von der Linie lang. So haben wir das damals gemacht, als ich das Projekt 2013 mitgemacht habe. Keine Ahnung, wann du das gemacht hast. Aktuell sollen die halt da so einen PID-Controller schreiben, also einen PID-Regler und da halt wirklich aufgrund der Grauwerte, die sie sehen, wird ja immer grauer, also immer grauer, Bullshit, immer heller, je weiter du von der Linie runterkommst und dementsprechend halt mit dem anderen Rad entgegensteuern und dann kannst du echt richtig smooth auf der Mitte der Linie langfahren.
Also das, als wir das gemacht hatten, hatten wir noch so einen schwenkbaren Kopf, der regelmäßig diese Linie abtastet. Das war viel zu komplex.
Ja, das haben 3
gemacht. Da gab es unterschiedliche Lösungen. Entweder du weißt, wie weit dein Messkopf ausgelenkt ist und richtest dich dann danach aus, was wie gesagt viel zu komplex ist. Oder du schaust einfach, ich fahre immer auf der rechten Seite dieser Kante lang.
Ja, das haben wir auch die meisten
gemacht. Das heißt, wenn die Kante auf einmal, wenn es plötzlich weiß ist, muss ich nach links und wenn es komplett schwarz ist, dann muss ich nach rechts, was auch ein anderes Problem hat, weil wenn du plötzlich links drüber, aus Versehen drüber bist, dann drehst du dich im Kreis und fährst die gleiche Linie zurück. Und du kannst doch, glaube ich, nicht über Kreuzungen, weil du immer nur rechts abbiegen kannst. Also, und irgendwer hatte dann noch was gebaut. Ich meine, du brauchst irgendwie eine Heuristik für, wenn Kreuzungen oder Kurven kommen. Und irgendjemand hatte was gebaut, der wirklich anhand der Helligkeit gemerkt hat, okay, das ist jetzt meine Optimalhelligkeit, die hast du am Anfang so eingestellt. Wenn es heller wird, dann muss ich halt leicht in die Richtung, und wenn es dunkler wird, muss ich leicht in die Richtung korrigieren. Das ist eigentlich ziemlich cool.
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist echt sogar ziemlich krass, was da manche Leute dann von den Erstis, oder teilweise sind das ja auch nicht Informatik-Erstis, das sind auch teilweise ISTler, also wie heißt das?
Informationssystemtechnik.
Genau, Informationssystemtechnik heißt der Studiengang, das ist ein Elektrotechniker, quasi mit dem, also der Studiengang, wie gesagt, Informationssystemtechnik, Fakultät ET, und noch Physiker im höheren Semester, die das Projekt mitmachen. Da kommen schon teilweise echt krasse Lösungen raus. Also wir hatten eine Gruppe Physiker, die hatten auch den Farbsensor perfekt auf die Achse zwischen den Rädern gepackt, und dann kannst du halt auf der Kreuzung, haben sie eine krasse Drehung hingelegt, und plötzlich war das eine Rad auf der Mitte der Kreuzung, und dann fährst du mit dem anderen Rad einfach einen Kreis drumherum, hast die Kreuzung perfekt durchgescannt und sah fantastisch aus.
Das ist, glaube ich, so auch die optimalste Lösung, die du machen kannst. Wenn du den Sensor genau auf der Achse der Räder hast, genau, dann hast du die beste Kontrolle.
Genau. Und Hindernisse sollten sie noch erkennen. Du hast gerade Ultraschallsensor gesagt. Prinzipiell haben die meistens mit dem Tastsensor gemacht. Du sollst gegen so eine Flasche fahren und dann zurücksetzen und wieder zurückfahren und da halt melden, dass die Strecke blockiert ist, weil was haben wir, glaube ich, gesagt, Meteoriteneinschlag oder irgendwas, war der Storygrund dafür?
Also ich habe echt lange überlegt, weil sich das Zeugs ja auch immer wiederholt und es jetzt nicht schwierig ist, irgendwie vom Vorjahr sich von irgendjemand anders den Code für so ein Gerät zu besorgen. Ich finde es cool, dass sie jetzt langsam solche Geschichten dafür erfinden.
Also es gibt auch jedes Jahr Änderungen, explizit dafür, dass die halt nicht den Code übernehmen von anderen Gruppen oder von Bekannten. Genau, da gibt es auf jeden Fall Änderungen dafür, um Plagiaten vorzubeugen. Das nicht heißt, dass das nicht trotzdem passiert. Zumindest, also dass Leute plagiieren versuchen und dabei auffliegen, und lächerlich passiert immer wieder, leider. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die machen das Ganze in Python. Und das ist ziemlich cool, und ich habe kurz davor auch ein bisschen so meine Liebe für Python wieder entdeckt und habe ziemlich viel in Python gemacht so die letzten Wochen, aber irgendwann reicht's einfach dann wieder. Was wir witzig machen in dem Robolab-Projekt, ist, dass wir dieses Typing-Module nutzen, wo du in Python auch sehr typisierte, sagen wir mal, Datentypen, also im Sinne von, du kannst angeben, du willst eine Liste mit dem Inhalt, dem Typ Inhalt haben, oder ein Tupel, was genau aus zwei Ints und einem weiteren Tupel und noch was besteht, oder Dictionaries mit vorgegebenen Key und Value Types, und kannst halt sowas genau angeben, und so haben wir quasi die haben so ein Template bekommen, wo wir quasi die API, die wir haben wollten, damit wir deren Code auch testen können, zumindest die einzelnen Bestandteile. Also prinzipiell gab es da so vier Bauteile: einmal die Fahrmechanik, die können wir schlecht testen, das sehen wir nur, wenn der Roboter tatsächlich fährt, dann gab es einmal den, dass sie diese Planeten irgendwie als Datenbank speichern, in dem Sinne von, welche Pfade existieren und Pfade hinzufügen und diesen Shortest Path eben berechnen, ob die das jetzt mit dem Dijkstra machen oder was auch immer, sei dahingestellt. Das können wir, da gab es eine vorgegebene API, das können wir prinzipiell gut testen. Diese Server-Communication war so wunderschön spezifiziert, wie die mit unserem Server da über so ein MQTT-Protokoll reden. Das hat wunderbar funktioniert, und was war das Letzte? Fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Egal, sei dahingestellt. Aber ich fand das ganz cool, das mit dem Typing Python Modul das zu machen und da viel vorzugeben und blöderweise erst ins kalte Wasser zu werfen, und hier lernt man nicht nur Python, sondern versucht gleich mal euch anzuschauen, wie typisiert das Python ausschaut, weil das findet ihr nirgends online. Mhm. Also natürlich findet man die Documentation dazu, aber das macht halt niemand, schreibt sowas, und wenn du, also
schade eigentlich, ne?
Wenn du halt anfängst, irgendwo Python Standard Tupel zu mischen mit den Tupel Types, die aus dem Typing Module kommen, die Syntax dafür ist auch absolut schrecklich. Du definierst dann Tupel, eckige Klammer auf, und sagst dann was quasi, ob da jetzt, keine Ahnung, Tupel, groß geschrieben Tupel, eckige Klammer auf, int, klein, eckige Klammer zu. Das ist halt die Syntax, um zu spezifizieren, dass du ein Tupel aus zwei Integern haben möchtest. Ein Typing Tupel. Nicht das Python Standard Tupel, sondern ein Typing Tupel. Und wenn du dann anfängst, das zu mischen, dann
ist das zur Laufzeit noch da? Ja, aber wird das zur Laufzeit evaluiert?
Ja, Python ist ja generell alles zur Laufzeit evaluiert. Es gibt
Es gibt also keinen Preprocessor, der da drüber geht und schaut, dass du das sinnvoll machst, sondern der...
Ich meine, das crasht zur Runtime, wenn du an der Stelle, wenn es passiert, wenn du da Mist machst, wenn es überhaupt crasht. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das eine Exception wirft oder nicht.
Das ist
ja Schrott eben. Also du kannst ja in Python 3 auch schon Funktionsparameter typisieren. Du kannst ja sagen, hier, Funktionsparameter foo ist ein Integer. Und wenn du jemanden einen String reingibst oder mit einem String aufrufst, dann kriegt dir Python zur Runtime an der Stelle wirklich, ich bin gerade nicht mehr sicher, ob eine Exception fliegt. Ich glaube, es ist eine Exception mit dem Type-Error tatsächlich. kannst du schon was machen. Also das ist schon ganz cool, dass das geht. Du kannst in Python 3 auch Rückgabetypen spezifizieren, die sind Python bloß relativ egal. In Python 2 ist das ein Syntaxfehler, wenn du das, also genauso wie in Swift mit so einem Pfeil dahinter, halt machst, das ist ein Syntaxfehler in Python
3. Also der evaluiert schon zur Laufzeit, wenn du, ob du ihm die richtigen Sachen reingibst, wenn du das als Parametertypen oder als Argumenttypen.
Das geht ohne das Typing Module, das hat mit dem Typing Module überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das Typing Module ist, um dann die Datenstrukturen zu typisieren.
Aber die Rückgabewerte evaluiert er nicht,
dass du jetzt sagst. Nö, das ist Python egal.
Das ist eigentlich schade.
Das kommt vielleicht noch in weiteren Versionen von Python. Wenn du eine IDE wie PyCharm zum Beispiel benutzt, der versteht das sehr wohl. Ja. Und der highlightet das auch, hey, du sagst dir, das Ding gibt irgendwas zurück und du returnst überhaupt nichts explizit.
Das ist ja auch erstaunlicherweise, wenn du sowas wie WebStorm hast, funktioniert das auch für JavaScript ziemlich gut.
Das finde ich schön.
Ich habe gerade übelst Lust, unsere Zuhörer mit Syntax im Audioformat zu quälen. weil du nämlich gerade gesagt hast, hier die Syntax für einen Typen von einem Tupel in Python sieht aus wie ein Tupel selber. Wenn du in TypeScript hinschreibst, Klammer auf, Klammer zu, rund, und dann Pfeil, also fetter Pfeil, und dann geschweifte Klammer auf, Klammer zu, das ist ja eigentlich ein JavaScript in Lambda. Ne? Das ist ein leeres Lambda, was nichts tut. Das ist aber in JavaScript gleichzeitig die Syntax für einen Funktionstypen. Nämlich, ich habe keinen Parameter, und dann habe ich einen Pfeil, und was ich zurückgebe, ist dann der Typ, der auf der rechten Seite von dem Pfeil steht.
Okay.
Da steht dann geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, heißt leeres Objekt. Das heißt, diese Syntax beschreibt sowohl ein Lambda als auch einen Typen, und das Lambda aber erfüllt diesen Typen selber nicht.
Das ist komisch.
weil du schreib mal ein Lambda hin in JavaScript, was ein leeres Objekt zurückgibt. Da musst du zweimal in geschweifte Klammern ineinander schachteln. Und das fällt mir eigentlich nur ein, weil ich heute mal wieder in der Verlegenheit war, ein bisschen C++ zu schreiben, und da haben wir uns gedacht, haben wir Pair-Programming gemacht, und da haben wir überlegt, ach hier, für den Scheiß, das schreiben wir jetzt ja nicht fünfmal hin, da machen wir mal ein kleines Lambda. Aber warte mal, das müssen wir ja quasi irgendwie typisieren. Wie gehen denn getemplatete Lambdas? Kam im Endeffekt raus, brauchst du nicht templaten, kannst du einfach mit Auto schreiben. Aber wir haben dann in der Spec gelesen, es gibt getemplatete Lambdas dann in C++ 20, und die Lambda-Syntax in C++ ist jetzt schon eklig. Du schreibst nämlich drei Sorten Klammern hintereinander für ein leeres Lambda. Du schreibst eckige Klammer, runde Klammer, geschweifte Klammer auf und zu. Und das erste ist in der eckigen Klammern ist, was ist captured, was ich cool finde, weil du explizit capturest.
Okay.
Dann die runden Klammern sind die Parameter.
Aha.
Und die geschweiften Klammern sind dann der Body.
Okay.
Genau. Und in C++ 20 kannst du schreiben, runde Klammern, eckige Klammern, spitze Klammern, runde Klammern, geschweifte Klammern.
Was macht die Spitzen denn?
Wofür ist dann ein Typparameter.
Du kannst
es noch templaten.
Oh Gott, das ist ein vier Klammertypen.
Du schreibst dann
alle Klammertypen.
Du kannst zum Beispiel schreiben eckige Klammern und, um Sachen per Referenz, den Scope per Referenz zu capturen, spitze Klammer auf, Class, T, spitze Klammer zu, runde Klammern, dann irgendwas, was du damit tatsächlich machst, und dann
fucking C++, ey. immer wieder schaffen die eins zu überraschen, wie viel Komplexität man in sowas reinschieben kann. Also ist diese Sprache ja generell, ich meine, haben wir oft gesagt, jedes Feature generell schlucken möchte, was es gibt in jeder anderen Sprache.
Was ja draußen. Viele andere Sprachen auch machen.
Ne? Nee, ich meine, das an der Stelle mal dahingestellt.
Das immer wieder wundert, haben, ist, dass
immer jeder alles.
Was mich immer wieder wundert, dass bei jeder Designentscheidung, die sie treffen, irgendwie die falsche Richtung einschlagen. Dass du zum Beispiel bei Sachen, die keine Exception werfen, no except dran schreiben kannst, anstatt bei Sachen, die Exceptions werfen, except dran schreibst. Und wenn das no except ist, dann, wenn da no except dran steht, dann ist es nicht mal garantiert, dass du auch wirklich keine Exception schmeißt.
Huch.
Oder dass du Sachen const machst und die dann halt immutable sind. Na gut, das kannst du nicht machen. Das ist halt backward compatible gewesen. Ansonsten hättest du gesagt, mach doch einfach alles const und schreib irgendwie nicht const dran, wenn es nicht const dran sein, wenn es sein muss, ja. Oder dass du explizit override an Überladung von Funktionen schreibst, damit er auch schaut, dass du da wirklich gerade versuchst, was zu überschreiben, was es vielleicht schon gibt. Und wenn du override an was schreibst, was es nicht gibt, dann beschwert er sich dann.
Gut, das machst du zum Beispiel auch so.
Ja, das ist nix so. Hätte die das nicht anders gemacht? Aber wahrscheinlich gibt es da bessere Gründe, als ich gerade nennen kann.
Wir werden Hate-Mail bekommen.
Ja, sowas von. Also Jupp alleine wird mir jetzt bereits schon
drei sagen. Er textet schon.
Ja, da haben wir doch heute eine richtig schöne Programmiersprache-Folge gehabt.
Das war wunderbar.
Typische. Ja. Dann kommen wir doch zu anderen Empfehlungen jetzt mal. Hast du Picks?
Ich habe was gepickt.
Also nicht, dass wir nicht die ganze Zeit schon Sachen empfehlen, nämlich das Haskell-Buch und Reason und Snips. Also Snips muss ich mir echt nochmal angucken. Und was hast du noch aufgezählt? Also wir haben eigentlich ist es ein Pick-Cast. Ne?
Prinzipiell
also,
machen wir das.
Aber kommen wir mal zu dem noch unstrukturierteren Teil dieser Sendung.
Du meinst der beste strukturierteste Teil, unsere paar GitHub-Stars der Woche, unsere
genau, Picks. Genau, GitHub-Stars der Woche.
Ich habe mir ein Projekt rausgesucht, das ist ein witzig kleines Python-Skript, was diese neue API von Troy Hunt, von dem Have I Been Pawned-Typen nutzt, um deine Passwörter zu checken, ob die schon mal in einem Leak aufgetaucht sind, und nutzt dieses coole K-Anonymity-Model. Finde ich ganz cool, dass du da quasi natürlich nicht dein Passwort an diese API schickst und schaust, hey, ist es drin oder nicht, das willst du eigentlich nicht, sondern dass du ein SHA-1-Hash davon machst und die ersten 5 Zeichen davon hinschickst, und du kriegst dann dementsprechend eine Antwort zurück, mit welchen Hashes es übereintrifft.
Ja, du kriegst eine Liste von matchenden Hashes
zurück. Genau, und dann kannst du selber evaluieren, ob das da komplett mit drin steckt, ob der Hash, also das heißt,
informationstheoretisch ist das ganz gut.
Das heißt, der Webserver hat einfach überhaupt keine Ahnung, was du eigentlich für Daten haben möchtest, oder für was für ein Passwort du haben möchtest. Und da habe ich ein kleines Skript gefunden, was das quasi mit allen Passwörtern aus meinem Password Manager of Choice, OnePassword, macht. Nimmt einfach alle meine, in meinem Fall waren es glaube ich 1100 Einträge, die ich mittlerweile über die Jahre angesammelt habe.
Oh ja, du generierst ja echt für alles ein neues
Random Passwort. Ich mag auch gerne neue Accounts pro Service und nicht geshared über, keine Ahnung, sonst wie Social Login. Ich mag das überhaupt nicht. Und hat das mal durchgejagt, und tatsächlich habe ich nur mit 3 Passwörtern, das waren meine alten Standardpasswörter, die ich mal für Dinge benutzt habe, von einer Reihe von Services, wo das noch drinsteckt, anscheinend laut Passwortmanager, wo von 80% nicht mehr, leben, wo er dann halt dementsprechend die gefunden hat, dass die das Passwort missbraucht haben. Wie gesagt, 3 verschiedene Passwörter, die alle schon mal in irgendeinem Breach mit drin waren, aber fand ich cool, und das Skript funktioniert echt gut. Ja. Gibt ihm eine CSV mit hier, der Service, pawned, yes, no.
Geil.
Gefällt mir.
Also ich freue mich jetzt schon darauf, wenn du es in die Shownotes getan hast, dann gucke ich mir das mal an. One was mir da ein, was sag nochmal?
One Pass Pawn Check heißt das, ist nicht, sehr so, schön. Nicht so clever, aber.
Dazu related fällt mir gerade ein, also wenn ihr mal auf dem Kongress wart, geht mal zu dem Stand von vom Föbut, wie heißen die jetzt? Digital Courage. Mhm. Die haben da wie so eine Enzyklopädie rumliegen. die häufigsten Passwörter so in 4 oder 5 Bänden, nur so von A bis Z. Da kannst du drin rumblättern, und da stehen halt ganz viele Passwörter, die hier Leute verwenden drin. Da habe ich manchmal drin rumgeblättert, ob ich da meine Passwörter sehe, aber das ist halt wie gesagt alphabetisch, da musst du dann aufpassen, dass dir nicht einer über die Schulter guckt und so guckt, in welche Richtung du grob schaust.
Ist auch nicht schlecht.
Genau, und ein anderes, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Mozilla gerade selber an so einem Passwort-Management-Service arbeitet, der in Firefox dann landen soll. Mhm. Der heißt Lockbox.
Okay.
Mozilla-lockbox.github.io. Habe ich mir noch nicht genau angeguckt. Ist auch, glaube ich, noch relativ früh in der Entwicklung. Aber das fände ich eigentlich cool, wenn die sowas bauen.
Muss ich mir mal anschauen.
Aber was ich auch vor allem cool finde, ist, dass die auf dieser Seite bereits, die haben jetzt angefangen, die haben jetzt so eine Suite an kleinen Cartoon-Charakteren, die überall auftauchen, weil sie bei dieser Fehlerseite, die auf diversen Fehlerseiten auftauchen, bei, keine Ahnung, Zertifikatsfehler oder 404 oder Offline oder sowas, dann und für diese Lockbox haben sie auch schon so einen kleinen Cartoon, und das ist ein Nessie. Das ist übelst süß. Was mich ein bisschen ärgert, das fällt mir jetzt bei der Gelegenheit auch ein, kann das sein, dass Firefox dieses About-Doppelpunkt abgeschafft hat?
Keine Ahnung.
Du konntest mal About-Doppelpunkt eingeben, und dann hast du quasi gesehen, welche Firefox-Version du hast und wie der User-Agent-String ist. Mhm. Einfach das, was du kriegst, wenn du normalerweise bei hier auf Hilfe oder über Firefox.
Ja, das gab es auf jeden Fall mal. Das weiß
genau, es gibt's jetzt nicht mehr. Da kommt jetzt That address doesn't look right mit so einem Cartoon.
Ist das ein Bug, dass der irgendwie aus Versehen der URL-Parser in der Onbox oben missmacht?
Dazu fällt mir noch ein, es gab auch noch so ein cooles Plugin, das finde ich gerade nicht mehr. Das neue Mozilla-Logo ist ja moz://a, Mozilla. Mhm. Und es gibt auch ein Plugin für Firefox, was dir erlaubt, mods://urls einzutippen.
Ich dachte, das sollte ein Feature von Firefox werden, so ein Add-on dafür?
Nee, das gibt's als Add-on.
Gab es nicht mal ein offenes Issue in Bugzilla für, das unterstützt werden soll?
Doppelpunkt, Doppelslash leitet dich weiter zum blog.mozilla.org/opendesign. Es kann aber daran liegen, dass ich vielleicht dieses Ding installiert habe. Das müsstest du mal bei dir probieren. Anyway, währenddessen erzähle ich mal von meinen Picks. Und zwar das erste Pick, was ich habe, mache ich einfach zwei kurze Picks draus, weil es JavaScript-related ist. Das eine heißt NeoDoc.
Leitet bei mir auch weiter, nur so auf OpenDesign.
Ach, sehr schön. Na, dann haben sie es tatsächlich eingebaut.
Yes.
NeoDoc ist eine Empfehlung von Jupp gewesen. Wenn ihr Kommandozeilen-Tools in JavaScript bauen wollt für Node.js, dann probiert doch mal NeoDoc aus. Und zwar ist die API folgende. Du schreibst einfach den Hilfetext als String. Der wird geparsed.
Krass.
Und das kannst du dann verwenden. Und das Schicke ist auch noch, dass die eine Webseite haben, wo sie es halt im Browser machen. Da tippst du deinen Text ein, beziehungsweise du kannst es, glaube ich, sogar generieren lassen. Und dann wird dir dort visuell angezeigt, was du daraus ziehen kannst.
Ja, wir sind bloß noch zwei Schritte entfernt davon. Du schreibst den Hilfetext und dann wird dir die CLI komplett generiert von dem, was du da hinschreibst, was du haben
möchtest. Das gibt's auch schon.
Also ich meine, jetzt da wird dir der Code auch mitgeschrieben.
Von AI. Ach so, nee. Aber der CLI-Parser wird dafür generiert. Also in Rust gibt es das, glaube ich, als Makro. Das ist kein Makro, es ist schon zur Runtime noch, aber hier gibt es auch genau, da hast du halt diesen String da drin, den musst du automatisch formatieren oder den kannst du irgendwie noch mit einer Formatierungshilfe formatieren. Ist eigentlich eine schöne API, vor allem, weil du halt sofort die Hilfe hast. Wir haben das für ein internes Tool genommen, da hatten wir vorher Minimist, das ist ein komplett minimaler, aber auch dementsprechend bescheuert zu bedienender Kommandozeilenparser. Und NeoDoc ist wesentlich schöner. Du hast noch einen Pick.
Ich habe noch einen Pick. Und zwar muss ich dafür ein ganz klein bisschen ausholen. Es gibt eine krasse App für iOS, die heißt Pythonista oder Pythonista, wie man das aussprechen möchte, die dir einen Python Interpreter gibt und haufenweise geile Packages, mit denen du direkt, also das Ding hat sogar einen UI-Designer eingebaut, du kannst eine Custom UI zusammenfrickeln und dann Skripte ausführen, du kannst die in deine Extensions mit reinpacken, diese Today-Extension Skripte ausführen, du kannst unglaublich viel mit dieser App machen. Das ist ein unglaublich geniales Teil. Ich weiß nicht, ich habe das schon ewig auf meiner Liste gehabt und letztens erstmal gekauft, die kostet halt auch $10 oder 10 Euro. Ist jetzt nicht die billigste App, aber die ist es auf jeden Fall wert. Ich bin beeindruckt von dem, was man damit alles machen kann. Und dann gibt es, um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, ein Projekt namens Stash. Und Stash ist eine Shell für Pythonista. Und es ist einfach, die haben quasi eine minimale Shell in Python geschrieben, die du da reinpacken kannst. Und plötzlich hast du halt eine Shell vor dir in dieser App. Und die ist halt komplett in Python geschrieben. Und die haben da Standard-Unix-Tools einfach neu implementiert in Python. Natürlich nicht genau auf dieselbe Art und Weise, das ist ein bisschen weird. Aber es gibt natürlich Dinge, die man von Standard erwartet und kennt. Es gibt sogar einen SSH-Client, den die selber... Also das ist fucking beeindruckend. Und ein eigenes Pip und du kannst damit einfach random Module nachinstallieren. Also zumindest die Dinge, die pure Python sind. Und einfach dann benutzen innerhalb dieser App. Und das ist unglaublich cool. Es macht echt Spaß.
Aber du möchtest dann eine Tastatur an dein iPad anschließen,
oder? Ja, ich habe es aktuell am iPhone benutzt, das ist noch ein bisschen umständlicher. Oh. Aber für minimale Sachen ist das schon stark beeindruckend. Macht auch am iPad echt Spaß. Und Stash finde ich einfach nur mindblowing, was die da gemacht haben. Das hat mich ein bisschen überzeugt. Und auch ein eigenes Git in Python geschrieben, was Standarddinge von Git kann. Das ist natürlich kein normales Git, aber...
Na, die werden wahrscheinlich irgendwie libgit mit Python-Bindings da reingebunden haben.
Oder? Ich weiß nicht, inwiefern...
Das erinnert mich jetzt, also wenn du auf die Webseite gehst, Pythonista 3, Full Python IDE für iOS, da muss ich immer an so eine Freundin denken, die im ASCII saß und für ihren Nebenjob so ein bisschen PHP gemacht hat. Und weil sie keinen anständigen Laptop hatte zurzeit, hat sie auf ihrem iPad gecodet die ganze Zeit. Und der Workflow bei PHP, der war ja, oder ist ja jetzt immer noch so bei Web-Apps, write, save, FTP upload, test run, meistens sogar auf dem Live-System oder sowas. Und so hat die das auch gemacht. Die hatte, glaube ich, die eine App war der Editor, die andere App war der FTP-Client. Dann dritte App, die sie hatte, war der Browser, wo sie es dann immer mal neu geladen hat. Und so saß sie da auf dem Sofa und die ganze Zeit auf ihrem iPad rumgetatscht. Das würde mich wahnsinnig machen.
Nee, also im Probelab war auch einer da, der kam am ersten Tag mit seinem iPad in der Hand zu mir, mit der Seite vom App Store und hat auf Pythonista gezeigt und meinte, kann ich das auch benutzen? mein, prinzipiell klar, aber du wirst ganz bestimmt Probleme haben, unser Deploy-Skript für den Roboter auszuführen und Dinge einfach über SCP darüber zu kopieren.
Darf ich das auch benutzen? Da warst du bestimmt in so einer, da würde ich mich auch fühlen wie so ein angesprochener Lehrer. Darf ich das? Nein, du darfst das nicht.
Das war prinzipiell alle Fragen. Es gab diverse Leute mit Mitteilungsbedürfnis, die einfach nur die ganze Zeit ihre drei Zeilen Code abgestempelt bekommen wollten und sagen, hier ist es okay, ja gut, du musst nicht mit allem zu mir kommen, es ist schon okay, mach einfach mal und wenn es Probleme gibt, frag nach, aber ansonsten mach einfach mal.
Trau dich.
Genau. Ja, das ist, mach kaputt, ist doch gut, wenn es kaputt geht. War vielleicht ein bisschen komisch, dass auf dem Roboter eine T-Max-Session lief, ein Debian, also heißt auf dem Roboter. Mittlerweile sind die Dinger hart, krass.
Ja klar, ich meine, also Debian.
Und dann auf jeden Fall eine T-Max-Session, die in Python am Leben gehalten hat, weil Python starten auf den Dingern ewig gedauert hat. Und damit schneller geht, haben wir diese T-Max-Session genutzt und Python immer wieder den Code reloaded, hot reloaded und dann...
wie macht man das überhaupt in Python?
Mit dem Reloader-Module. Und haben, genau, und haben das genutzt, hat was zu sehr witzigen Bugs bei manchen Sachen geführt hat, aber ich fand immer wieder geil, wenn die Leute herkamen und so für den T-Max, ja, ich kann ja rumscrollen, ja, da muss natürlich das komplett intuitive Tastenkürzel Steuerung B, eckige Klammer auf der deutschen Tastatur tippen und dann kannst du im Scroll-Mode und kannst nach oben gehen.
Also wenn mich mal jemand vor einen Original-T-Max setzen würde, wäre ich aufgeschmissen. Ich habe mir da irgendwann am Anfang mal so ein paar Sachen angeguckt, die ich sinnvoll fand und die habe mich mir auf irgendwelche Tastenkombinationen gelegt, die teilweise noch an Screen angelehnt sind.
Genau, also deswegen
Scroll-Modus ist bei mir das F7. Ich kenne auch die Aussage von Leuten, ich konfiguriere mir sowas nicht, weil ich könnte ja irgendwann mal bei jemand anders am Rechner sitzen und dann komme ich nicht klar.
Ich konfiguriere es minimal, sodass ich verstehe, wenn ich online Dinge darüber lese. Also Steuerung B habe ich Steuerung A gelegt, weil ich mir doch nicht meine Finger brechen möchte, wenn ich T-Max nutze. Mhm. Aber
stimmt, das ist weit weg.
Aber prinzipiell versuche ich meine Configs für diverse Tools immer auf einem Minimum zu halten. Also wenn ich es verstehe, also prinzipiell generell nichts konfigurieren, weil ich nicht verstehe, aber versuche es minimal zu halten.
Also ein paar Kollegen von mir benutzen Emacs und die habe ich mittlerweile gebeten, wenn wir doch zusammenarbeiten, können Sie mir doch mal bitte ein Gäste-Vim installieren? der in dem neuen Team, wo ich jetzt bin, mit dem ich die letzten paar Tage zusammengearbeitet habe, der ist richtig krass drauf gewesen. Der musste für mich, damit ich bei ihm mit am Computer arbeiten konnte, eine Gästetastatur anstecken und das Layout umstellen, weil er nämlich eine zweigeteilte Tastatur, die in so einer Mitte durch ist und mit dem Kabel verbunden ist, damit er die Hände gerade hinlegen kann und hat da Dvorak-Layout drauf.
Es gibt tatsächlich Leute, die Dvorak nutzen. Ich dachte immer, entweder Standard, keine Ahnung, US International oder Neo, aber Dvorak habe ich noch nie im echten Leben gesehen. Doch, einmal. Stimmt nicht. Einmal habe ich es gesehen.
Ich habe da aber mal von jemandem gehört, der wohl Dvorak benutzt. Nee, ich habe jetzt tatsächlich in einem Team, der das macht.
Aber Neo ist doch viel sinnvoller als
Dvorak. Lass uns diese Diskussion nicht starten. Ich bin vor 15 Jahren auf ein US-Layout umgestiegen und ich bin damit sehr zufrieden.
Ja, US International all the way.
Ich habe noch einen Pick. Mhm. Und zwar haben wir ja, der wird dich bestimmt auch interessieren, den habe ich von jemandem empfohlen bekommen, auf diesem Rust-Meetup, nämlich dem ersten Typen, der diesen Vortrag gehalten hat. Oh, von dem hatte ich schon mal ein Stück Code als Pick übrigens.
Echt?
Also wenn ihr euch das aus dem März das Rust Bay Area Meetup Video auf r.mozilla.org anguckt, der Typ, der den ersten Vortrag hält, der redet über Algorithms in Rust und stellt eine ganze Menge Crates vor. Und er selber hat dieses Syntax-Crate geschrieben, was quasi Syntax-Highlighting mit Sublime-Regeln macht. Das kann also diese Sublime-Language-Syntax-Spezifikation lesen und damit zum Beispiel, er hat einen Syn-Cut gebaut, was quasi gesyntax-highlighteten Source-Code cutten kann.
Cool.
Und der arbeitet, glaube ich, gerade, macht ein Praktikum und arbeitet mit Raph Levine zusammen. Und dann arbeitet, glaube ich, an Syntax-Highlighting für den Xi-Editor.
Hm, sehr, sehr cool.
Was ziemlich cool ist. Davon total unabhängig, der hat also einen Vortrag über ganz viele Crates gehalten. Also hinterher auch erzählt, naja, ich musste meine ganzen GitHub-Stars ja mal dadurch wieder durchsuchen. Ich hatte ja selber mal neulich, weil ich irgendjemandem was empfehlen wollte, meine ganzen GitHub-Stars durchsucht. Da habe ich dann irgendwann das, was ich eigentlich gesucht habe, auf Seite 23 oder sowas gefunden. Und man kann echt mal seine ganzen GitHub-Stars wieder durchgucken und da sind so einige Perlen dabei und bei mir ist das eh bloß so ein riesen Stapel von Zeugs, wo ich irgendwann mal auf Like klicke und mir denke, oh, das ist geil, das muss ich mir irgendwann mal in Ruhe angucken und dann vergesse ich es wieder.
Es gibt sogar extra Seiten, die nur darauf ausgelegt sind, deine GitHub-Stars zu taggen und
eine davon ist Astral App.
Die ist das genau das gerade, oder?
Die Astral-App. Und das ist, du gehst auf astralapp.com, loggst dich da mit deinem GitHub-Account ein.
Das ist genau das, ja.
Und dies, du kannst dann automatisch deine GitHub-Stars nach Programmiersprache taggen und du kannst noch eigene Tags vergeben. Und wenn du auf eine, wenn du auf einen, auf ein Projekt klickst, kriegst du dann so die README angezeigt und wie viele Stars und Forks das hat. Also es ist quasi so eine andere Ansicht auf, ist quasi eine andere Ansicht auf GitHub, nur mit deinen Likes.
Witzig, dass wir dieselbe Idee gerade hatten, wie du foreshadowed hast.
Na, ich habe ja das Problem gerade lang genug beschrieben. Und da müsste man mal was für programmieren, was deine GitHub-Stars sortiert. Das ist also mein Star, GitHub-Star. astralapp.com. Genau. So, bevor du jetzt in diese App reinstarrst und dich freust und hier Stille auftreten lassen in diesem Podcast, das ist ja auch immer angenehm, unangenehm für Leute, die da zuhören. Wollen wir es abrunden?
Können wir machen.
Gut, dann finden wir jetzt hier ein wohldefiniertes Ende. Das war Folge 16 von Akronymisierbuch.
Runde im Podcast.
Vielen Dank für euer Feedback. Wir haben diesmal Feedback per E-Mail und per Signal erhalten.
Schreibt uns gerne weiter an. akronymisierbar@fastmail.com ist unsere E-Mail.
Oder schreibt uns Direktmessages an @akronymisierbar auf Twitter.
Immer gerne.
Das bekomme ich dann zumindest auch eher mit, weil ich glaube, diese Fastmail-Weiterleitung ist bei mir nie angekommen.
Ich habe es gefixt. Das ging tatsächlich nicht an dich. Tut mir leid. Mittlerweile geht es auch wirklich an uns beide.
Genau, das war Folge 16 und die nächste Folge in eurem Podcatcher beginnt in
3, 2, 1.
Piep.